So, mein Lieber, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute hier, was soll ich sagen, Alter? Mir fällt als erstes Ghostwriter ein, aber auch eigenständiger Künstler auf jeden Fall. Die Leistungskurve ging immer so, oder die Erfolgskurve. Aber ursprünglich aus dem Battle-Rap hat auch gut Welle gemacht bei Rapper Mittwoch. Zu Gast ist heute Takt 32. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Alles gut bei dir?
Geil. War das Intro so in Ordnung? Wie sehr nervt das, wenn als erstes dieses Ghostwriter-Ding kommt? Will man da weg?
Ich störe mich ein bisschen an der Begrifflichkeit, glaube ich, weil das halt per se überhaupt nichts mehr mit Ghostwriting zu tun hat, was ich mache. Ich glaube, das ist das Einzige. Ansonsten habe ich damit kein Problem. Es ist Teil der Kunst, die ich da zum Ausdruck bringe, und ist ein Teil von mir. Und wenn man das als erstes erwähnen will, erwähnt man es als erstes.
Aber ich überlege gerade, weil ich habe auch schon, also ich habe mal auch ein paar, ich habe ein bisschen Ghostwriting in Musik gemacht, so 10, 15 Aufträge maximal, aber ich habe nicht diesen, bin ich über diesen Hügel gekommen, wo dann halt wirklich Writing-Camps und wo die ganzen Großen und so zusammenkommen. Aber es war alles bezahlt, war cool. Aber bei Comedy bin ich schon einen Schritt weiter auf jeden Fall. Aber weil du gerade sagst, meine Kunst kann ich dadurch zum Ausdruck bringen. Ich finde, zum Beispiel, wenn ich für andere Leute Comedy schreibe, dann kann ich das nicht. Aber ich habe ein krasses, also es macht mich stolz, meine Sachen zu sehen, wie andere das, also wie andere meine Gedanken performen, so dass man aber denken könnte, das ist von ihm selber, weil das ist eine Kunst.
Aber findest du nicht, dass deine Gedanken, die du dann da umgesetzt hast und jemand anderen quasi mitgibst, nicht auch ein Teil deiner Kunst sind? Also ich meine, es macht ja keiner so wie du in dem Moment.
Ja, aber ich versetze, also was, also die Eigenleistung ist natürlich die eigene Kreativität.
Eben.
Das, genau. Ja, eigentlich ist es schon eigenes.
Es ist schon Kunst, was du da machst. Weil es kann ja nicht jeder Kunst kommen vom Können. Ne? Das heißt, du kannst etwas, was kein anderer kann. In dem Fall halt zum Beispiel Comedy-Scripts oder was auch immer schreiben.
Ja.
Und dann, dass das natürlich nicht deine komplette, hundertprozentige Verwirklichungsform der Kunst ist. Das mag ja sein, aber es ist ja immer noch deine Kunst.
Ja, stimmt.
Weißt du? Das heißt, du bist ja schon Künstler. Ich würde das nicht abstreichen.
Ja. Also ich sehe mich auch sowieso als Künstler, weil ich finde, Comedy ist das Schwierigste, was du machen kannst, an Entertainment.
Safe, sehr
vom Schwierigkeitsgrad her, genau. Deswegen sehe ich mich ja schon als Künstler auf jeden Fall. Ich habe, ich weiß nicht, wann war es hier, vor einem Monat oder vor zwei oder so. Und am Ende, ich versuche ja immer so, wenn Rapper da sind, nochmal so, übrigens, Hilfe bei Text und Maus. Und dann am Ende, das war das Letzte, was wir gesagt haben, auf der Bank draußen, da meine ich so, und wenn da mal Ideen ausgehen, meinte er, jo, dann frage ich Takt. Und ist einfach aufgestanden und gegangen. Da meinte ich aber auch zu dem, so, ja, der macht das schon gut, Alter.
Fair.
Das letzte Mal haben wir uns gesehen auf dem Splash Festival.
Genau,
richtig. Genau, da können wir haben auch ein bisschen Footage, können wir noch was einblenden, falls. Genau. Und hab dann natürlich so ein bisschen Side-Eye gemacht, so wie du guckst du, bist du dabei, guckst du neidisch drauf, freust du dich mit. Und du warst so drin.
Ja, voll. Ich feier die Show. Ich mag Savas-Shows, obwohl ich sie bestimmt schon 1000 Mal gesehen habe, immer noch. Aber weil das ist für mich so immer noch ein kleiner Teil von mir, der das als Kindheitsidol sieht. Ne? Ja. Ich meine, das habe ich als Jugendlicher gepumpt gehört, hier um die Ecke, Moabit, überall.
Ja.
Und zweite Sache ist auch noch, dass ich es von Hip-Hop-Charakter her selbst beim Splash gefeiert habe, weil es gab dies ja leider nicht so viele, sagen wir mal,
das Line-Up war
gut
scheiße.
Gut performende Hip-Hop-Artist, um es jetzt mal milder auszudrücken.
Yeah.
So. Und natürlich, ich stand ja da auch. Das heißt, ich habe ja beide Perspektiven. Ich weiß genau, was da gerade auf der Bühne abgeht. Aber ich konsumiere das auch als Fan gerne. Das heißt, dann bin ich mittendrin.
Aber du hast auch so mitgerappt. Dann irgendwann meinst du auch noch so, jetzt kommt das. Aber ist das immer noch dieselbe Show? Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Aber so ein Grundgerüst ist wahrscheinlich.
Genau, also bei bestimmten Songs oder so, da gibt's halt immer Lücken und Stellen, so, wo ich weiß, jetzt da wird gebackt oder da macht Savasch das oder dies das, weil es einfach eine gewisse Routine ist. Aber es ist nicht dieselbe Show, es ist komplett neu.
Aber bist du denn jetzt aus diesem Backup-Ding komplett raus?
Ja, voll.
Yeah. Okay. Das heißt, wie sieht jetzt dein Jahr aus? Bist du in einem Camp? Hast du Studio-Sessions zusammen? Produzierst du mittlerweile auch? Schreibst du für mehrere Leute was mit deinen eigenen Songs? Wie sieht so? Hast du eine normale Arbeitswoche? Ich hoffe nicht.
Nee, Gott sei Dank nicht. Normalität ist eher selten. Also ich glaube, die einzige Normalität, die ich besitze, ist zum Sport zu gehen. Ich glaube, das ist so eine Routine, die ich habe. Ist auch wichtig, so Säulen zu haben, glaube ich. Ja. Tatsächlich habe ich das gelernt. Das musste man auch erstmal erfahren. Bei meiner Routine ist eigentlich, ich habe immer irgendwas, an dem ich kreativ arbeite. Und mein Ziel ist eigentlich auch immer, an irgendwas kreativ zu arbeiten.
Ja.
Weil zum Beispiel habe ich immer das Glück gehabt, dass ich sowas wie eine Schreibblockade oder so eine Kreativblockade oder so nie hatte. Zum Glück. Zum Glück.
Ich kann mir das aber auch nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, Leute haben das auch meistens, weil sie dann kritisch mit dem umgehen, was sie an kreativer Leistung produzieren. Also zum Beispiel, sag mal, ich bin manchmal im Studio und ich schaffe nur 4 Zeilen zu schreiben.
Ja.
Na, aber dann ist es auch okay für mich.
Aber weil es auch dein Anspruch ist.
Ja, genau. Genau. Aber manchmal bin ich auch im Studio und schreibe 2 Songs runter oder so. Ne? Und damit quasi nicht alles immer auf eine Messlatte zu setzen und zu sagen, nee, ich muss heute einen Song schaffen. Ich glaube, das ist die Kunst und auch die Ruhe, damit wegzuhaben. Weil natürlich als Selbstständiger bist du auch immer damit konfrontiert zu sagen, jo, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann verdiene ich vielleicht nächsten Monat nichts. Ne?
So. Aber wie ist das mit, hast du eine, kannst, ich weiß gar nicht, ob du trinkst, raus, aber kannst du, ich zum Beispiel, ich beides. Kann, ja, also ich auch, ich bin, ich trinke gerne, wenn ich feiern gehe, ist immer, oder wenn ich das Kind nicht habe, gehe ich raus, Comedy-Auftritt trinken, und wenn ich trinke, rauche ich immer automatisch, bin Trinkraucher.
Sam, es geht genau das gleiche bei also, mir. Ich rauche nur, wenn ich trinke.
Aber auch vor dem ersten Bier keine und danach auch keine.
Genau.
Ja, ist bei mir auch genauso. Genau,
nur innerhalb des ersten und des letzten Drinks oder Bieres, je nachdem.
Aber was dann man auch trinkt. Mal eine Schachtel.
Ja, da manchmal ist das schon, also eine Big Box geht auch mal weg.
Ja?
Ja, ja, das passiert. Krass,
ich bin auch haargenauso.
Aber ich würde mich nie alleine zu Hause hinsetzen und eine Kippe anmachen.
Ekelhaft.
Würde ich nicht mal?
Ekelhaft. Das schmeckt auch nicht.
Ich bin aber auch niemand, der alleine trinkt. Jedenfalls nicht mehr.
Ja, das sowieso, nee, das darf man auch nicht machen.
Das ist immer, also, genau, das ist immer bei mir mit Gesellschaft verknüpft. Ja. Ne? Das ist so, ey, wenn ich mit Jungs draußen bin oder mit irgendwelchen Leuten draußen bin, dann trinken kein Problem. Ja. Zu Hause auf der Couch allein niemals.
Nee, man soll auch generell nicht so ein Stash an Alkohol zu Hause haben. Das ist auch nicht gut.
Ja,
oder nee, ich meine mal so, also
ich habe schon eine Minibar, aber die ruhe ich alleine nicht an.
Oder du hast halt, genau, oder hast eine Minibar mit so qualitativ hochwertiger Scheiße, weil du halt öfter Besuch bekommst.
Genau, here we go.
Das ist nochmal ein Unterschied.
Haben wir uns aus dem Alkoholismus nochmal rausgerettet.
Aber kannst du angetrunken auch, weil ich zum Beispiel, ich glaube, mit Alkohol im Blut habe ich noch nie eine Notiz gemacht oder ist mir irgendwas eingefallen oder habe mir Gedanken gemacht oder bin auf irgendwas gekommen.
Wie definierst du angetrunken?
Sagen wir mal so, auch so 2 Gläser Wein oder 2 Gin Tonic, dann ist nicht angetrunken, aber du hast schon Bock, irgendwas zu machen.
Heiß. Genau. Ja. Texte, gebe ich dir recht, nicht so viel grandiose Sachen, manchmal ein paar Ideen aufgeschrieben, die dann kamen. Was aber sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel so Toplines oder Melodiefindung manchmal. Ja. Weil du lässt dann ein bisschen los. Gerade bei so Sachen, wo du vorher ein bisschen verkrampft warst oder schon eine Vision im Kopf hattest, wo es hingehen muss. Wenn du dann mal 1-2 Gläser Wein trinkst und dich dann nochmal ans Mic stellst, kommen meistens verrücktere Sachen raus, weil ist natürlich eine Tatsache, Alkohol enthemmt halt auch.
Ja, voll. Ne? Macht locker.
Genau. Und dann traust du dich vielleicht auch, und selbst wenn der Producer oder der Recording Engineer dein bester Kumpel ist, traust du dich auf 2 Gläser Wein trotzdem nochmal mehr zu zeigen und mehr zu machen.
Voll.
So, ne? Und das habe ich schon festgestellt, das ist nicht nur bei mir der Fall, das ist auch bei vielen anderen Kollegen und Kolleginnen der Fall.
Also ich glaube auch, also Studio, das ist ja eine andere, also es gibt ja keine coole Studio-Sessions mit Comedians, sowas gibt's ja nicht. Also es gibt so.
Das kannst du nur du beurteilen, das
habe ich nicht. Ja, nee, es gibt Writing-Sessions, es gibt so 2-3 Newcomer treffen sich oder ein paar Comedians schreiben mal zusammen, aber das ist dann nicht ein cooles Studio, da sind 2 Frauen, hier dreht einer einen Joint, da ist irgendwie hochprozentiges. Also es hat mit sowas halt nichts zu tun.
Aber ich lieb, dass du das direkt in so ein Biggie 90er-Jahres-Set-Studio setzt.
Ja, voll. Das ist für mich das immer noch.
Das ist für mich Hip-Hop.
Für mich ist das so.
Okay,
also ich kann mir das auch, also wenn ich mir vorstelle. Also wenn jetzt nicht irgendwie so 3 Streber im Studio sind, aber wenn irgendwelche Rapper, wo du auch davon ausgehen kannst, okay, die konsumieren ein bisschen, die sind locker, sind auf Partymodus, dann stell ich mir das so vor, oder ist das mittlerweile so sauber, dass da keine Graskrümel mehr rumliegen und so.
Es kommt wirklich drauf an. Also es gibt wirklich.
Gibt's immer noch so rancy Studios?
Ja, gibt's auch noch. Es gibt auch noch Leute, die fühlen sich darin wohl. Ich kann das auch respektieren bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ne? Also wenn ich nicht an der Couch festklebe oder so, dann so einen gewissen Hygienestandard oder so, den hätte ich dann schon gern.
Ja.
Aber ansonsten gehört der so. Das, wie gesagt, es hängt von der Musik ab. Bei manchen Sachen gehört eine gewisse Roughness auch mit dazu.
Ja.
Ne? Wenn jetzt irgendjemand nur so Hardcore-Straßen-Rap auf 95 BPM macht mit dreckigen Drums oder so, dann kann auch der Tisch versifft sein und da mal ein Bier umfallen oder sonst irgendwas.
4-5 Promis sind hinter der Scheibe so.
Ja, genau. Ja. Das passt schon. Wenn du dann aber so, keine Ahnung, so super saube Pop-Sachen machen willst, aller weiß was ich was, dann, ja, ich glaube, dann vibet's dann halt nicht so.
Ja, ich weiß, bei so vielen Studio-Sessions war ich, obwohl doch, bei ein paar war ich schon dabei, aber so richtig, weißt du, bei wem ich mal im Studio war? Kennst du Busy?
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist ja nicht weit weg, ist
ja
um die Ecke.
Ja, bei dem war ich mal im Studio. Da war ich aber noch komplett, was heißt, ich bin eigentlich immer noch ein bisschen unwissend, aber da war ich komplett unwissend und ich wusste nicht, bei wem ich da bin. Und hast du auch mal bei dem aufgenommen?
Nee, der hat mal einen Master von mir gemacht.
Der
ist ja so eine absolute Mastering-Legende.
Oder war der Liquid mal da?
Bestimmt, auch möglich.
Ja.
Aber ich habe mal was bei ihm mastern lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war auf alle Fälle einmal dort.
Aber das heißt dann, du hast dir gedacht, okay, der soll das machen, weil Status. Und dann hat er nämlich Geld in die Hand.
Er kennt relativ viele Leute auch. Er ist schon ja ewig in der Hip-Hop-Szene. Ja. Und Jungs von mir haben mir das damals empfohlen, weil sie meinten, das ist das Krasseste. Es war auch sehr, sehr gut. Mhm. Mittlerweile arbeite ich halt ausschließlich mit Lex Barkey zusammen, weil sich das ergeben hat, auch so freundschaftlich.
Ja.
Aber er ist einer der grandiosesten Mastering-Engineers für Hip-Hop-Sachen.
Ja, der ist auch eine Legende, ne?
Ja, vollkommen.
Ich war da bei dem, was da alles hing. Und dann hat der mir, meinte, dann hatte ich auch so ein bisschen, ich glaube, der fand es auch ein bisschen geil, dass ich gar keine Ahnung hatte. Wir haben erstmal so, ich war mit dem Mortis da und der meint so, Busy, das ist auch nicht irgendjemand, der ist auch, der kann auch ein bisschen was. Hat er so ein Battle angemacht und da haben wir es alle angeguckt. Das war zum Glück ein gutes Battle und der hat es voll gefeiert. Meinte er, komm, ich nehme dich mal mit ins richtige Studio. Und dann sind wir irgendwie so, ich glaube, runtergegangen und dann meint der, hier stand David Garrett.
Mhm.
Und da hat er seine eine halbe Million Geige rausgeholt. Also das ist, was das für ein Level, Alter. Das sind Weltstars.
Voll.
Die bei dem einfach im Studio waren.
Ja, und vor allen Dingen, er ist jemand, das ist natürlich sehr nerdiger TikTok jetzt, aber er kennt sich halt mit diesen ganzen Analoggeräten auch unfassbar gut aus. Ja. Ne? Das heißt, also es wird nicht nur so digital gemastert, sondern...
Ich kenne den Unterschied gar nicht.
Er zieht es quasi durch richtige Geräte. Ja. Es ist nicht nur digitale Plugins am Laptop, wo Sachen equalized werden oder gemischt werden.
Was ist der Unterschied beim Hören?
Ich glaube, dass jetzt der Standard-Laie auf seinen 150-Euro-Kopfhörern und 356 Kbit MP3 wahrscheinlich nicht den Unterschied hört. Okay. Aber jemand, glaube ich, der ein Gehör hat für Musik, merkt schon noch einen Unterschied. Das klingt meistens wärmer. Also Analoggeräte, das ist jetzt wirklich sehr basic beschrieben. Ja. Aber normalerweise haben die einen wärmeren Sound. Wenn du zum Beispiel auch so Platten von früher hörst, keine Ahnung, Jimi Hendrix, Janis Joplin oder sonst was und mal den Vergleich machst und dann in die Spotify-Playlist, keine Ahnung, Modus Mio gehst, dann hörst du, das Neue klingt sehr hochbrillant und sehr clean und sehr sauber und die älteren Sachen klingen immer ein bisschen wärmer. Die haben irgendwie ein bisschen wärmeren Charakter.
Aber meinst du, das liegt nicht auch am Inhalt? Oder ist das so? Oder ist das wirklich?
Sicherlich, aber es ist definitiv, also das ist auf alle Fälle nachgewiesen, es ist definitiv auch, liegt es den Analoggeräten zugrunde. Also
es aber ist nicht dann analog teurer als digital?
Ja, meistens, ja klar, so ein Analoggerät, also so ein Kompressor oder was auch immer du da hast, kostet meistens in der Hardware mehr, als wenn du einen digitalen Nachbau davon hast. Ne?
Gerade fällt mir ein, wo wir gerade die ganzen Fremdwörter benutzen, für wahrscheinlich viele, die zuhören oder zugucken.
Ja.
Du hast eben gesagt, wenn man angetrunken ist, da fällt einem sowas wie eine Topline zum Beispiel ein.
Genau.
Erklär den Leuten mal, was eine Topline ist.
Topline ist meistens die führende Melodie in einem Song. Also zum Beispiel, es gibt ja mal den Text, ne? Und dann gibt es ja eine Melodie. Das ist das, was die meisten ja mitsummen oder was im Kopf bleibt, was prägnant
ist. Ist auch meistens die Hook, oder?
Kann eine Hook sein, aber es gibt ja auch Verse-Toplines, ne? Ja. Also es gibt dann auch Toplines für den Verse, je nachdem, was es ist. So im Rap selbst hat das nicht so eine große Rolle gespielt jahrelang, weil halt einfach straight durchgerappt wurde. Ja. Ne? Da gab es nicht so wirklich Topline. Kann man auch, wenn man will, über Toplines reden, wenn man sagt, yo, keine Ahnung, The Game macht auf The Red Album einen Song, wo es nur um Red geht und seine Topline ist, keine Ahnung, Cincinnati Head is Red. So, dann ist das vielleicht in der Art und Weise, wie er es strukturiert hat, wie er es ausspricht, seine Topline.
Ja.
Kann man auch sagen. Aber prinzipiell kommt es eigentlich mehr aus so einem Pop-Bereich und da geht es um die Melodien. Also eine Topline ist eine Melodie. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die sind keine Songwriter, die sind nur Topliner. In den USA ist das gang und gäbe. Da gibt es wirklich Leute, also die kommen und sagen, jo, wir haben jetzt einen Text, aber wir brauchen noch einen geilen Topline, hol mal jemanden einen Topliner.
Oh, krass, dann sitzen die da. Toplinerin.
Ja, das sind halt Leute, die ein krasses... Ja, die haben ein krasses Melodiegespür tatsächlich. Es gibt auch in Deutschland zwei, drei Leute, die sind zum Beispiel geisteskranke Topliner. Also zum Beispiel Vito, der ist auch ein eigenständiger Künstler und so. Der ist... Ich kenne keinen, der so ein krasses Melodieverständnis hat wie dieser junge Mann.
Also du hast einen Text, sagst dem, jetzt so als banal gesagt, sagst dem, das ist das Thema, es soll halt rough sein, aber ich würde dann in der Hook, soll es schon die Richtung gehen und der sitzt dann einfach da und kommt.
Auf Melodieführung, genau. Und da gehört ja auch ein gewisses Verständnis zu. Ne? Leute denken auch immer, jo, immer fällt einem so eine Melodie ein oder sonst irgendwas. Nee, der Typ kann tatsächlich auch Noten lesen, komponieren etc. Und der weiß auch, dass Hooks und Refrains in einer gewissen Weise aufgebaut sind. Zum Beispiel, dass die Anfangsmelodie in der ersten Zeile sich mit der letzten Zeile wieder schließt von den Tönen her. Es gibt so richtige
Formeln.
Genau, es gibt so richtig so ein bisschen Formeln.
Und wir als Zuhörer fallen da einfach nur drauf rein.
Genau, ja.
Es ist geil. Aber ich bin auch ein riesen Musikfan. Also ich bin jetzt gar nicht so in einem Genre irgendwie zu Hause, aber zum Beispiel meine Mutter hat mich mit Plastik 80er Pop großgezogen.
Geil.
Wir hatten aber auch ein Thriller-Album zu Hause und zum Beispiel aber auch Marianne Rosenberg und Münchner Freiheit.
Große Sachen.
Und ich weiß gar nicht, wie man das zusammen, aber es gibt ja Leute mit, also Musik macht nichts mit denen.
Mhm, voll.
Und das ist für mich, das ist für mich, ich denke mir, ich gucke die an wie ein Alien. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn, also es geht ja gar nicht anders, dass wenn ein Beat kommt, dass du den hier machst, oder wenn eine Melodie kommt, dass dein Körper irgendwie reagiert. Aber es gibt Menschen, die haben da gar keine, die haben da keinen Bezug zu.
Ja, ich glaube, das sind meistens Menschen, die allgemein nicht so eine große Empathie haben. Meistens sind Leute, die sehr viel mit Musik anfangen können, empathische Menschen.
Ja?
Ja, weil bei Musik geht es ja meistens darum, ein Gefühl zu übermitteln, ne? Also eine Emotion zu transportieren, sei es rein musikalisch, das kann auch irgendwie, keine Ahnung, von Vivaldi irgendein klassisches Stück sein oder so. Das gibt dir ja trotzdem Vibes, ne? Also, ne, zum Beispiel der Sommer von Vivaldi, das ist wahrscheinlich das, was die meisten kennen, wenn man so über klassische Werke redet oder so. Ist ja ein sehr dynamisches Werk, da bist du auch, dazu kannst du pumpen gehen, wenn du willst, so, ja. Und ansonsten gibt's natürlich auch lyrisch dann die Möglichkeit, quasi Emotionen zu transportieren. Und ich glaube, du brauchst aber eine gewisse Empathie, weil du musst ja das, was du hörst, auch irgendwie visualisieren können oder umsetzen oder dich reinversetzen.
Ja,
und ich glaube einfach, das sind empathielose Mistkerle und schlechte Menschen, die Musik nicht fühlen.
Ja, ich finde das wirklich beeindruckend. Ja. Aber gerade hatte ich noch eine Sache im Kopf. Genau. Was meinst du denn? Also es gibt ja Hits und es gibt ja Welthits.
Mhm.
Es gibt ja so Melodien, die, also woran, das muss ja irgendwie wissenschaftlich aufgedröselt worden sein, woran das liegt, also nach diesem Schema arbeiten ja auch viele, dass Leute rausgefunden haben, okay, wenn diese Notenfolge kommt, passiert mit den Leuten das und das.
Mhm.
Aber was meinst du, wo das seinen Ursprung hat? Also es kann ja nicht sein, dass ein Vollchinese, ein Schwarzer und ein Kanadier und ein Mexikaner, dass die alle bei einer Melodie dasselbe fühlen. Also natürlich grob gesagt jetzt, aber dass ein Großteil von diesen Nationen dieselbe Melodie feiern.
Mhm. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kannst du so eine Sache verwissenschaftlichen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das geht.
Ja.
Aber das sind für mich, glaube ich, nur 50%. Das heißt, selbst wenn du die absoluten Pop-Akkorde hast, die zum Beispiel bei ABBA schon funktioniert haben, bei Michael
Dieter
Jackson funktionieren, Dieter Bohlen, ne? Das sind teilweise dieselben Akkorde einfach so.
Ja.
Einfach nur anders gesetzt oder anderes Instrument genommen. Dann hast du sicherlich eine gute Basis für einen guten Popsong. Ja, wir einigen uns jetzt mal hier Kunst auf Pop als Genre. Die anderen 50% sind aber eben genannte Emotionen, die du transportieren musst und die musst du auch irgendwie rüberbringen. Und ich glaube, da setzt das ein, was für viele Leute unverständlich ist, weil Emotionen lassen sich halt rational nicht greifen. Da lässt sich nichts verwissenschaftlichen. Das ist nicht so, jo, wenn du jetzt Wort Liebe mit Wort Eifersucht verbindest, dann löst das bei den Menschen das aus und so betonst dann. Das geht nicht. Das hat was damit zu tun. Deshalb gibt's ja auch immer wieder Oha-Momente auch für mich, wo ich sage, wie kann dieser Song ein Hit sein? Das ist unmöglich.
Weil's
keinen
Sinn macht.
Entweder absoluter Schrott oder absolut unmöglich. Und dann probiert man wirklich zu finden und man probiert es halt immer rational anzugehen.
Ja.
Und das hat bei mir auch vor langem gedauert, dann irgendwann zu akzeptieren und zu sagen, ey, es geht wahrscheinlich einfach nur ums Feeling.
Ja.
Wahrscheinlich löst das ein Gefühl in vielen Menschen aus, was es bei mir nicht auslöst, aber bei vielen anderen. Und das zu akzeptieren ist, glaube ich, ist ein großer Schritt als Musiker tatsächlich. Ne? Weil vorher, du machst dich kaputt, du denkst, hey, das kann doch nicht sein, das ist doch absoluter Müll, wie kann man so einen Stumpfsinn hören?
Ja, ist aber bei Comedy auch ähnlich, dass man sich so denkt, warte mal, ich mache so geile Scheiße und dafür kommen jetzt 20.000 Menschen.
Nicht böse gemeint, aber ich meine, das hat jahrelang funktioniert, ich finde das null lustig. Das
funktioniert immer noch.
Immer noch, ja, okay, here we go. So, siehst du, das ist ja das Gleiche, aber es löst halt bei voll vielen Leuten etwas aus. Auch A&Rs, die dann zu dir kommen und sagen, ja, das wollen die Leute gerade hören, das ist angesagt und das ist angesagt. Die meisten Leute wissen gar nicht, was sie hören wollen.
Ja, ja,
die
ja.
hören, die wissen, was sie hören wollen, wenn sie es hören.
Ja, die kriegen was vor die Fresse und dann...
Genau, und wenn es gut ist, ist es cool und dann ist es auch okay. Aber quasi sich dahin zu setzen, das finde ich auch immer so arrogant, dahin zu setzen und sagen so, ich weiß, was die hören wollen. Das ist völliger Schwachsinn.
Ja, weil erstens sind es ja nicht alle gleich und zweitens, wenn es eine Formel geben würde, dann hätte die ja schon irgendjemand geknackt.
Eben, dann wärst du Multimillionär, nicht A&R-Peach.
So. Ja, krank, Alter. Ich meine, genau, also bei Comedy ist es ja auch ähnlich, dass du ja wirklich auch, du musst ja Emotionen, also du musst ja Leute zum Lachen bringen.
Ja.
Ne, und das gesprochenes Wort von jemandem, den du nicht kennst, ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, Emotionen zu erzeugen als eine Melodie und ein Soundbad, gewisse Worte und so. Aber wann hast du denn für dich gemerkt, okay, krass, ich hab da so ein Ding? Weil um das mal chronologisch aufzuarbeiten, hast du schon vor Rap am Mittwoch Mucke gemacht?
Nur für mich selber. Ich habe mit Produzieren angefangen, selbst im Keller. Also ich habe erst Beats gemacht.
Okay.
Ja, relativ lange. Und dann bin ich zu Rapper Mittwoch gegangen. Und
mit was für einem Plan?
Ich wurde einfach Hip-Hop sozialisiert. Also das war von Graffiti bis Drogendeal, ich nenne es mal als Hip-Hop-Element, gab es bei uns im Plattenbau so ziemlich alles. Also ich bin ja in Hunschenhausen groß geworden.
Ja, hast du mir erzählt,
Und da wurdest du einfach aus jeder Ecke damit konfrontiert. Das war auch die eigene, sagen wir mal, einzige Jugendkultur, die dort so richtig stattgefunden hat, sowohl in den Jugendclubs als auch auf der Straße selbst. Mhm. Und ich fand dann etwas zu schaffen und vor allen Dingen nicht die ganze Zeit immer auch nur draußen zu hängen und irgendeinen Bullshit zu machen, für den du entweder abgestochen wirst oder viel zu wenig Geld verdienst, mhm, war dann irgendwie so Beats produzieren, weiß nicht, kam mir irgendwie gelegen. So.
Aber da musst du ja auch, okay, also hast du ein bisschen getickt, hast damit dein Geld zusammen bekommen und hast dann in Equipment investiert.
Tatsächlich, das klingt so jetzt wirklich so 50-Cent-Story-mäßig, aber tatsächlich ist es wirklich,
ja, das ist eigentlich, du wirkst genau auch, so, also ist auch sehr unglaubwürdig, auf jeden Fall, wenn du das sagst.
Es ist tatsächlich genauso gewesen. Ja. Also ich habe ein bisschen hier und da gemacht und habe dann mit dem Geld tatsächlich mir so einen Computer gekauft, so einen Lidl-Computer damals noch und noch so ein paar Teile, die ich dann, Soundkarte, die ich dann noch mit reingebaut habe, mir so ein MIDI-Keyboard geholt und dann wirklich so Do-It-Yourself, Fruity Loops runtergeladen und angefangen. Und damals gab es auch noch nicht so viel Tutorials. Es gab so ein paar bei YouTube so, aber nicht viel. Und meine Eltern hatten so ein, wie nennt man das, so ein Fahrradkellerabteil einfach im 16-Geschosser.
Ach so, ja. Ja.
Und da habe ich einfach so Plane vorgehangen vor die Türen, dass man nicht sieht, was drin ist, weil die wurden auch regelmäßig aufgebrochen.
Ja.
Und habe da Steckdose angeschlossen, kleinen Schreibtisch in die Ecke gebaut.
Und damit Kopfhörern saß da die ganze Zeit im Keller?
Kopfhörern, ja.
Und dann saß ich im Keller. Und wie lange hast du das durchgezogen? 1-2 Jahre oder was?
Nee, das habe ich so 4 Jahre gemacht oder so, bis ich wirklich so in der Lage war, so eigene Beats zu produzieren.
Aber wolltest du für dich selber oder wolltest du
einen Produzenten? Ja, ich wollte für mich produzieren, aber habe dann auch für so 2-3 Leute bei mir in der Gegend, nachdem die das mitgekriegt haben, auch so mal ein paar Beats einfach gegeben. So. Ja. Natürlich weit weg davon, dass das
wieder, gut ist. Ja, soll es auch gut sein, ja.
Und habe dann angefangen, selber drauf zu schreiben und dann kam dieses Rapper-Mittwoch-Ding hoch. Und ich war vorher lustigerweise schon bei ein paar One-on-One-Battles zugucken. Damals gab es noch...
Die Freestyle, die waren auch in Berlin?
Und die waren in Berlin und lustigerweise war es ein Club, der hieß Bastard. Der war im Prenzlauer Berg, der hieß so. Und da habe ich Liquid Walker das erste Mal gesehen. Da kannten wir uns überhaupt noch nicht.
Ja.
Und da hat er gerade gebattelt gegen Devo. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja,
natürlich, den kenne ich. Der war auch bei Rapper
Mittwoch. Der ist ein bisschen DMX-Boys.
Der war auch später nochmal. So. Der hat genau. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Der ist der deutsche DMX. Also wenn er auf der Bühne steht.
100%ig.
Energie krank.
Und der hat damals gegen ihn gebattelt. Oder ich weiß nicht mehr genau, ob es gegen Liquid war oder jemand anders. Jedenfalls habe ich die beiden im Kontext da auf der Bühne gesehen. Und der kam auch gerade aus Afghanistan wieder, hat da irgendwie einen Bundeswehreinsatz gehabt oder so.
Wer?
Devo.
Okay.
Der war tatsächlich bei der Bundeswehr.
Okay.
Ja, und hat da irgendwie 1 oder 2 Einsätze gefahren und hat das auch in diesen Freestyle-Battles verarbeitet, so nach dem Motto, so, ey, wen willst du hier ficken? So, ich bin gerade 2 Einsätze im Krieg gefahren, komm immer nicht mit deinem lächerlichen Straßenscheiß. So, ne?
Also war auch eine geile Energie.
Miese Energie. Damals war die Energie auch noch so, wenn du da was Falsches gesagt hast, wurdest du auch noch abgestochen.
Okay.
Also wirklich, da haben Leute draußen gewartet, wirklich auf richtig eklig.
Okay.
Und ich fand die Energie damals so krass, obwohl sie auch teilweise bedrohlich war, dass ich mir gesagt habe, krass, das ist eigentlich was, wo ich drauf mies Bock hätte.
Ja.
Und da ging es gar nicht um dieses, ey, ich will erfolgreich CDs verkaufen, Riesenhallen füllen, etc., sondern es ging mehr Kunstvoll, so, ich will den Respekt haben.
Ja.
Und weil Respekt halt auch damals schon bei uns einfach die einzige Währung war, die dir so ein bisschen was gegeben hat.
Das klingt so fremd, Alter. Respekt. Also ich habe noch nie...
Weißt du, was ich meine? Aber das ist natürlich komplett abstrus. Ne?
Ja, ist ja eine andere Welt, aber gut.
Perfide Form von Respekt, die man sich da schafft. So.
Ja,
aber
ja,
das ist, also Respekt war eine Riesenwährung bei uns damals.
Und dann bist du da hinten, hast das gesehen, also wie bei mir wahrscheinlich das erste Mal, als ich da war, du dachtest dir so, what, Alter, wie zum Teufel kommen die auf die Sachen? Ja. Unfassbar, was da passiert, dann noch die Stimmung, da kommt eine Punchline, dieses... Und dann... hast du ja Beats schon zu Hause gehabt und hast du dann versucht, auf die Beats zu freestylen?
Genau, ich habe dann erst gefreestylt auf die Beats, habe dann auch mal aufgenommen, habe geguckt, wie klingt die Stimme, wie kann man das machen, dies, das.
Und wie war es? War es Katastrophe am Anfang?
Ja, absoluter Müll. Also das ist absolute Katastrophe gewesen. Ja, voll. Weil ich wusste ja auch nicht, wie man richtig recordet, hatte da auch nur so ein 30-Euro Plastikmic gefühlt, so, ne? auch alles übersteuert, falsch eingestellt. Das hat sich dann gebessert ein bisschen. Bis zu dem Punkt, wo ich heute nehme ich mich zum Beispiel auch selber auf, teilweise. Ja. Nicht immer, es können Leute besser, aber so wenn es um Skizzen geht, mache ich das noch. Und aus der Erfahrung heraus, dass ich dann gemerkt habe, okay, hier ist so eine gewisse Art Progress und sagen wir mal eine halbfix vernünftige Selbsteinschätzung. Ja, so ein
Grundtalent ist da.
Genau, und eine gewisse kritische Selbsteinschätzung, die ich halbwegs objektiv hoffentlich durchgeführt habe, habe ich mir dann diese Rapper-Mittwoch-Sachen angeguckt. Und
aber
die
das,
kam erst später.
Dann hast du aber du hast jetzt quasi zum goldenen Zeitalter das gesehen, das war so 2., 3. Saison. Oder hast du die erste?
Ich bin direkt bei der ersten Saison noch mit gewesen.
Im Tiefe Decken Kalabasch, oder was?
Genau, ich war im Kalabasch noch.
Ja. Ach so.
Ja, ich bin im Kalabasch noch gewesen. Kalabasch bin ich das erste Mal, als ich da war, direkt noch. Damals gab es, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob das King-Finale oder nur Finale hieß.
Ja.
Aber ich glaube, es gab King-Finale. Da bin ich bis ins King-Finale gekommen.
Okay, das heißt, du bist dahin mit ein paar Homies
genau.
Und hast gesagt, okay, mein Name ist Takt 32 oder was?
Genau. Ja, den Namen hatte ich vorher schon. Das war ja so Graffiti-mäßig.
Ja.
Und dann bin ich hingegangen, hab mir das angeguckt Und dachte ich, okay, alles klar. Habe mir so die Leute angeguckt, dachte ich, okay, ich überschätze mich wahrscheinlich selber, aber ja, ich glaube, ich kann das. Ja. Und dann beim nächsten Mal habe ich gesagt, komm, ich gehe auf die Bühne.
Und wer war dein erster Gegner?
Ich glaube, der allererste war Pisek.
Direkt als erster Gegner?
Ja, ich glaube, ich lasse mich nicht lügen. Ich weiß es nicht genau chronologisch. Kann ja sein, dass ich mich irre. Einer von den dreien, die ich jetzt sage, war mein erster Gegner. Ja. Es war entweder Pisek, Tierstar oder es war, es kann auch sein, warte mal, wen hatte ich noch? Furious.
Ja.
Ich glaube, es war sogar Furious.
Das waren ja alles Household Names einfach.
Über.
Du als Voll-Newcomer einfach.
Ja.
Und dann hast du... dafür hat er später noch mit Karate an, die hat er das ja noch vorgeworfen oder generell stand das im Raum, dieses vorbereitet. Ich glaube, du warst einfach nur der Erste. Also ich habe es ja später auch so gemacht, ohne es jetzt von dir abzukupfern, aber dass man mit 2, 3, 4 random Punchlines erstmal in das Gebäude kommt, falls alle Stricke reißen.
Dicker, ich hatte ja auch gar keine Chance. Guck mal, da waren etablierte Leute, die hatten da ihre Fanbase. Die saßen da mit 20, 30 Homies. Ich bin da mit 4 Jungs aus dem Wedding gegangen. Ja. Kein Schwanz kannte uns. Ja. Und ich wollte natürlich auch nicht, dass ich auf dieser Bühne zerfleischt werde.
Ja, genau.
Ich hab das
ist
ja auch vorher gesehen.
Ist einfach nur clever.
So, und dann habe ich halt einfach natürlich überlegt, okay, ich brauche quasi für jede Runde mindestens eine solide Punchline, die ich habe in dem Schlagabtausch. Und den Rest würfel ich mir schon irgendwie zusammen.
Ja.
So. And that's it.
Aber da bist du einfach wirklich beim ersten Mal direkt ins Finale gekommen.
Ja, direkt ins Finale.
Und wie war das Gefühl nach diesem Abend?
Es war super wild. Diese etablierten Leute waren natürlich mies pisst so, weil ich natürlich, ja, da kam irgend so ein Newcomer, irgend so ein Tag 32 aus Hunschenhausen / Wedding und zieht da bis ins King-Finale ein, nachdem die da schon 30 Veranstaltungen gemacht haben, gefühlt. So.
Anstatt Props waren die
Man
so...
Man muss fairerweise sagen, es kam drauf an, wer. Zum Beispiel Tierstar hat mir direkt Props gegeben. Ich weiß auch noch... Wer hatte mir noch, Gia hatte mir auch Props gegeben, der war auch da, der war auch begeistert davon, der meinte, das ist cool so, mach weiter so, bla bla. Und der Rest war sehr skeptisch, aber es war auch noch, das waren die Anfangsphasen vom Rapper Mittwoch,
war
da war
roh,
auch
ne?
noch diese rohe, bisschen Aggressivität dabei und draußen stehen die Camps und gucken sich böse an und so. Das war damals schon noch ein anderer Tenor, als es dann später in der dritten oder vierten Staffel war.
Aber dann warst du ja, in der vierten warst du nicht mehr dabei, ne? Doch, in der vierten hast du noch ein BMCL gemacht.
Genau, ich habe noch Champions League Battle gemacht,
ja. Es war auch so, also müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, Takt 32 gegen Separate. Junge, wild, ja. Alter, dieses legendäre Ding mit, was war das nochmal, diese eine unfassbare Reimkette mit, wie war nochmal die Silbenendung?
Ich weiß, was du meinst, auf Alaska.
Ja, genau.
Zasta,
Alaska, Trüffel mit Pasta.
Genau.
Boah, Alter. Das ist das erste und einzige, was du auch gemacht hast, ne?
Genau, weil das war, danach war dann auch, jo, jetzt habe ich BMCL gemacht, jetzt habe ich eins gewonnen. Was soll ich jetzt noch machen?
Ja.
So ein bisschen.
Also war dann schon im Hinterkopf, okay, ich nehme das hier. Also es war jetzt nicht so blaupausemäßig, wie danach viele kamen. Wenn ich erfolgreicher Rapper werden will, oder dann nehme ich hier die Cypher mit und mache dann meinen Namen groß und dann, sondern du wolltest eh Musik machen, aber hast du als Side-Challenge gesehen, oder was?
Genau, es war so, es klingt sehr romantisiert und fast schon idealistisch, aber als ich das vorhin mit Respekt meinte, das war wirklich. Also so bin ich in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, erzogen worden. Es war wirklich, yo, du willst die Fresse aufreißen, du willst auf dem Track sagen, was du Mütter fickst, dann musst du es aber auch vorher bewiesen haben. Okay. Also entweder stehst du an der Corner mit einem Butterfly und stichst jeden ab, der was anderes behauptet, oder du bist so gut, dass es halt die Leute dir einfach abkaufen.
Ja.
Das heißt, für mich war also der logische Werdegang, okay, ich mach Beats, dann übe ich auf diese Beats, dann mache ich mir diese One-on-One-Battles, dann zersäge ich da 3, 4 Leute, dann kann ich die Fresse aufreißen und sagen, yo, ich bin Rapper, weil ich kann erstens live rappen und zweitens habe ich 3, 4 deiner Lieblingsrapper auseinandergenommen. Mhm. Und dann kann ich mich trauen, auf den Track zu rappen, damit ich ernst genommen werde.
Krass, aber voll Dingsbums, voll durchdacht, also voll...
Ja, nicht durchdacht. Ich glaube, man hat das früher mehr unterbewusst gemacht. Jetzt in Retroperspektive sehe ich das so, ob ich das damals wirklich so gedacht habe und so einen Plan
gehandelt
hatte. Aber ich habe so gehandelt, voll, genau.
Ich weiß nicht, letztes Mal haben wir eben noch gerätselt. Wer war letztes Mal nochmal da, der auch meinte, hast du jemals deine Wege mit Debo gekreuzt irgendwo?
Erstaunlicherweise nicht, nee. Wir sind uns ein paar Mal begegnet. Es stand, glaube ich, damals als Liquid auch noch bei Wolfpack war oder so, bestand da auch mal ein bisschen Kommunikation.
Ja.
Aber da hatte ich schon einen Deal und deshalb ist das, glaube ich, nicht zustande
gekommen. Marina, hast du mit der Marina mal?
Genau.
Dann war sie das. Ja, dann hat die Marina wahrscheinlich, die hat letztes Mal erzählt, es gibt auch so straighte Profis hier, Takt 32, kommt, macht so, keine Faxen, geht, liefert seine Arbeit ab, so. Also alles so schön strukturiert. Aber dann, genau, dann warst du bei Rapper Mittwoch hast du sag mal, 3,5 Saisons lang dein Ding gemacht. Mhm. Aber ganz anders, weil ich bin ja auch, also ich bin ja nach Berlin gezogen und war dann, hab mir erstmal alles reingezogen, mhm. weil ich dachte mir so, mein Gott, hier geht eine ganze Welt auf. Wie viele Folgen gibt's denn bitte? Und der ist so geil und der ist so geil und krass. Mhm. Und dann natürlich ist dieses, ist mir natürlich hängen geblieben, was für ein Wichser Karate Andy war, dass der da immer, der war so ekelhaft auf der Bühne mit seinen Leute aus der Fassung bringen und so die richtigen Namen sagen und dann einfach mhm. nochmal über den Beat drüber rappen, also Ding ist schon durch, A Cappella noch eine Punchline mitgeben und so, mhm. ja, ja, also der hat so richtig ekelhaft in die Wunden reingestochen. Hatte ich das zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt gekommen wäre, dann wäre aus mir auch nicht der Cynic geworden, glaube ich. Bei mhm. den Leuten, wenn ich da auf die Mauer gekommen hätte, ich glaube, ich wäre nicht wiedergekommen. Hattest du da Ehrfurcht vor? Hat dich das abgefuckt, weil du ja eine andere Schule genossen hast? Oder hast du so gedacht, Alter, das ist, wo bin ich hier gelandet? Weil der hat ja auch eine mhm. Todes-Fanbase gehabt. Und der stand dir gegenüber und war so, du bist hier zu Unrecht. Oder keine Ahnung, was er dir vorgeworfen hat. Mhm. Kommst mit Texten, du bist zu Unrecht hier, ja, so und so. Mhm.
Das Lustige war ja, dass ich glaube, dass bei denen auch immer ein, zwei Sachen vorbereitet waren. Die haben es wahrscheinlich einfach schlauer verpackt. Ja. Die haben die Punchline nicht so gut gesetzt. Die waren dann etwas banaler. Ne? Ja. Ich glaube, damals hat mich eher am meisten gestört, dass das so eine Wendung genommen hat von. Es gab so zwei Kategorien. Es gab immer diese Straßenhärte in diesem Battle-Rap-Ding. Ja. Ne? So Leute, die einfach so real waren genau, und Tierstar, gesagt haben, Liquid genau, und, ja, wie Tierstar heißt. Und so Liquid, Devo, was auch ja. immer. So Leute, die gesagt haben, yo, stech dich ab. Und dann haben die dich wahrscheinlich auch abgestochen, mhm. wenn sie es wollten. Und dann gab es so diese Comedy-Fraktion, die so ein bisschen lustiger war. So.
Aber das ist ja
und
erst,
das war auch okay.
Aber das ist ja erst mit Atzenkalle reingekommen,
oder? Genau, ja, genau. Das kam mit Atzenkalle rein. Aber es gab vorher schon so lustige Leute. Gier war auch lustig, wenn ja, du okay. so willst. Weißt du, ja. was ich meine? Mhm. So, Gier stand nicht da und hat gesagt, ey, ich zück Butterfly in der Corner oder so. Das wäre auch Schwachsinn gewesen. Ja. Hätte mir auch keiner abgekauft. So. Ja. Und für mich war das der erste, diese Staffel, wo auch gerade Anni und so da war, war der erste Bruch mit diesen kredibilen Sachen. Okay. Wo ich gemerkt habe, ach krass, okay, man muss das gar nicht sein, mhm. um das zu verkörpern. Den Leuten ist es eigentlich scheißegal.
Ja.
Ich hätte es mit mir nicht vereinbaren können, aber es war für mich ein Umschwung zu verstehen, dass sowas machbar ist und dass man sich darauf einstellen muss. Weil ja. für mich war das ein Typ aus Münster, der nach Berlin gezogen ist und auf Neukölln macht. In einer Gegend, wo du mhm. normalerweise in dem Genre und als Jugendlicher aus einem gewissen sozialen Brennpunkt oder aus einer gewissen sozialen Schicht bestimmte Sachen durchlebt hast, ja. damit du dich Neuköllner nennen darfst.
Okay.
So.
Ja, okay.
Und das Ding war, da habe ich irgendwie so ein bisschen diese Diskrepanz gemerkt, dass ich gemerkt habe, okay, das interessiert die Leute gar nicht. Denen ist egal, ob der das durchlebt hat, ob der aus Münster kommt, ja. dass der gar nicht 44 Neukölln ist, obwohl der es in jedem Text ja, sagt.
So represented Hermannplatz
hast genau. du nicht gesehen. Genau, und ja. das war für mich halt so das war für mich so
aber konntest nicht du greifbar. Nicht, aber konntest du das nicht, ist das so tief in dir verankert, dass du das nicht beiseite schieben konntest für diese Genialität, die der da an den Tag gelegt hat?
In dem Moment nicht, nee. Jetzt natürlich, klar, vollkommen. Ja. Egal, ich kämpfe damit heutzutage noch, dass dieser Lokalpatriotismus ist vollkommener Schwachsinn.
Das ist so.
Das ist absurd einfach. Ja. Aber, und da muss man auch eine Sache sagen, lustigerweise habe ich das jetzt schon 2-3 Mal gesagt in den letzten Monaten, weiß gar nicht wieso. Steiger hat mal was gesagt, was ganz interessant ist in Bezug auf Berlin, warum der Lokalpatriotismus in Berlin so eine gewisse Besonderheit hat. Und das hat was damit zu tun, dass zu sagen, yo, ich bin Anführungsstrichen stolz, Berliner zu sein oder ich bin Berliner und ja. das so nach draußen zu posaunen, hat per se erstmal gar nichts mit der Stadt zu tun, sondern mit den kulturellen und sozialen Erlebnissen, die du als Berliner einfach, wenn du hier aufgewachsen okay. bist, zu einer gewissen Zeit durchlebt hast.
Okay, verstehe.
Und das zu durchleben und zu überleben, teilweise auch so extrem, wie man das darstellt, ja. macht etwas aus dir, um es mit Carsten Stahls ja. Worten zu sagen. Ja. Das macht was mit dir, Rosa.
Ja.
So. Und bei uns war so ein bisschen, und ich glaube, es trifft auch viele Berliner so, Ur-Berliner so, glaube ich noch, ich glaube, ich spreche denen da so ein bisschen auch, nicht aus der Seele, aber ich glaube, die verstehen, was ich sage, wenn man sagt, wenn du das durchmacht hast, dann fällt es dir schwer, jemand zu akzeptieren, der hier 2-3 Jahre oder 4 Jahre ja, war und dann sagt, yo, ich bin Neuköllner. Weißt du, was ich meine?
Das also so Sinn.
Das ist natürlich vollkommen ja, dumm ja. auf einer künstlerischen Ebene und aber im Nachhinein, so ich ja. glaube, jetzt, der Tag 32, jetzt würde diese Karate an die Sachen Battles auch feiern.
Ja.
So. Beziehungsweise ich finde es auch cool, es ist auch vollkommen dumm gewesen von mir damals. Ja. Aber damals hat das habe ich es nicht verstanden einfach. Ich ja. habe es nicht gepeilt.
So. Ich finde, das ist ein krasser Punkt, weil also ich bin ja auch im gesetzten Alter mit 30 erst nach Berlin gezogen und dachte mir so, warum sind die hier alle so? Aber das natürlich dann, ich habe mir meinen eigenen Reim draus gemacht, aber wenn du das nochmal hörst, macht das ja voll Sinn, dass man sich erstmal über die Leute aufregt, die dazukommen und die jetzt so die Metropolen-Lorbeeren ernten wollen, nach dem Motto, Die kommen hier hin und haben so einen gewissen Dresscode und du erkennst die ja alle, die keine Urberliner sind, und es gibt ja keine richtigen Berliner mehr, wa? So dieses, man versteht das, und diese Roughness und dieses in die Fresse, diese Pumpigkeit und so, ich feiere das, weil das ehrlich ist, und es ist unfreundlich, und ich bin auch eher Team unfreundlich als Team freundlich, aber das macht das voll Sinn. Und wenn das erstmal für die ganze Stadt gilt, so wie du es gesagt hast, dann gibt's natürlich noch einzelne Compartments, die dann ihre eigenen Kriege,
natürlich, ja. Ey, Dicker, früher Kreuzberg, Friedrichshain oder Köln, die haben sich nicht mal die Hände geschüttelt, die haben sich gehasst einfach. So, und dann krank. Ist es halt, nur um es nochmal in den Kontext zu rücken auch, dann ist es natürlich in dem Moment super skurril für mich zu sehen, dass Neukölln war damals ein angesagter Bezirk einfach. Hier. Und dann war für mich halt einfach jemand von woanders, der kommt hierher, ist hier 2 Jahre da, behauptet, er sei von da, presented das, als wäre seine Urgroßmutter schon da gewesen, und erntet dafür auch noch Applaus. Und ich war so, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Aber meinst du, trotz seiner Skills hätten die das 3 Jahre vorher im Kalabasch, hätten die das
abgestochen? Das wäre anders ausgegangen, die hätten den abgestochen, hundertprozentig.
Abgestochen?
Hundertprozentig. Ey, 1000%, nicht im Kalabasch, aber im Bastard, hätten die sich, ein paar Neuköllner hätten sich den geschnappt und hätten den Stich gegeben. 1000%. Crazy. Alter. 1000%. Leute, da wurden, kannst mal ein paar Leute fragen, da gab es Stiche wegen Namen, weil sich Rapper einfach denselben Namen gegeben haben, dann wurde um den Namen gebettelt, und dann hat der eine halt verloren, dann gab es den Namen zurück und der wollte es nicht akzeptieren, dann gab es Stiche vor der Tür. Ist natürlich vollkommen idiotisch, aber das ist tatsächlich eine Realität, die so stattgefunden hat.
Erstens das, und zweitens, wenn man ja irgendwo hinkommt, dann hat man das ja auch erstmal so zu akzeptieren, wie das da ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und ich glaube, es ist auch für mich, wie gesagt, ich bin da sehr eigen als noch Berliner, der das mit, ich bin auch nicht so alt, aber ich habe noch diese Phase mitgekriegt. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hamburg ziehe oder so, oder ich war ja auch 4 Jahre in St. Louis, ich würde mich niemals hinstellen und auf St. Louis Gangbanger machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also niemals. Ja. Also nicht im Entferntesten.
Ich finde auch so Sachen representen, wo, also ich bin jetzt schon 10 Jahre hier, ich habe eine Familie hier, Kinder hier, meine Tochter wird Berlinerin oder ist Berlinerin. Ja. Aber ich bin Düsseldorfer, ich bin kein Berliner, und ich würde das auch niemals claimen. Das Einzige, was ich genommen habe, weil es halt ein geiler Sound ist, ist Dicker. Das ist halt voll nice, das war vorher nicht da. Das ist halt ein geiler Sound so. Aber ich finde das auch dieses, und das Geile an Berlin ist halt, du siehst halt so viele Leute mit Enthusiasmus in diese Stadt reinkommen. Und dann geht's Strudel los, und die werden wieder dahin ausgeschissen, wo die herkommen. Aber komplett
desolation. Das ist ja auch vielen Rappern so gegangen, ne? Das ist ja auch vielen Rappern so gegangen, die hierher gekommen sind nach Berlin, dann ausgesorgt und tschüss.
Aber dann umso mehr Props an Massiv dann, ne? Also der hat ja einen absoluten Harakiri-Move gemacht. Ja, wie ist der da überhaupt lebend rausgekommen, Alter?
Ich glaube, hat er ein gutes Team gehabt, sagen wir es mal so. Der hat ein gutes Team gehabt. Und Massiv ist einfach, erstens, super schlauer Fuchs. Zweitens, hat er die Scheiße dann auch gelebt einfach.
Ja. Aber das ist doch geistes, das ist doch lebensmüde.
Und, ja, safe, ja.
Aber das war doch auch so, der hat ja einfach gesagt, komm nach Wedding, ich zeig dir, wo das, und das, da muss doch jeder sich in Wedding gedacht haben, wait
a minute. Voll, aber ich meine, der hat das ja dann noch ertragen, da sind ja auch Leute hingefahren und haben den getestet. Ja. Also es war ja nicht so, ich meine, der hat ja auch Schüsse kassiert und alles, ne? Ja. Ist ja nicht so, dass Leute ihn nicht auf die Probe gestellt haben, aber er hat dem halt standgehalten. Aber es gab diesen Reality-Check. Ist nicht, dass ich das befürworte und jetzt jeder, der behauptet, er sei Berliner, erstmal abgestochen werden soll, also auf keinen Fall. Nee. Aber früher gab es halt diese Reality-Checks, und ich glaube, deshalb war die Hemmschwelle auch größer für Leute zu sagen, yo, ich bin jetzt Berliner, yo, ich bin von da, yo, ich bin von da.
Ja. Bongtaggy kennst du ja auch, ne?
Ja,
genau. Ich, ja. Der hat ja immer auf der Bühne gestanden, dann so in unserer Saison, 4. Saison oder 5. Und meinte so, ja, Moabit, Turmstraße, Moabit, Turm. Und der hat da gewohnt. Mhm. Aber da kam hier einer von den Kollegen und meinte so, machst du nicht mehr. Dann machst du nicht mehr. Auch wenn du, ich weiß, dass du da wohnst, aber machst du nicht mehr. Und das durfte der dann nicht mehr machen. Ja. Aber es wird mir aber auch nicht einfallen. Also ich bin jetzt 10 Jahre am Schäfersee. Bevor ich jetzt die Residenzstraße, Alter, oder Franz-Neumann-Platz repräsente, nein. Weil da ist doch vor mir, sind andere Sachen da passiert. Da hat man sich einzugliedern, die Fresse zu halten. Und auch, mir ist das mal passiert, ich habe mal, weil ich ja auch durch den Battle Rap und so eine dicke Fresse habe, nicht wegen Leute ansaugen, aber einfach mir rutschen viele Begriffe raus, weil so, und haben in Düsseldorf geredet. Wir haben Beleidigungen, gehören zum ganz normalen Satz dazu. Und da habe ich mal mit in Moabit war ich mit Tierster bei so in so einer Shisha-Bar, und hat einer von so krassen Leuten Geburtstag gehabt, und er meint so, ich will, dass ihr battelt. Und ich hatte auch kennst du das, wenn man immer Bock hat zu battlen, diese Zeit? Natürlich. Genau, habe ich gebattelt, habe ich ein paar Leute, und dann habe ich ein falsches Wort gesagt, und auf einmal holst du einer ein Messer raus, ne? Der hat mir jetzt nicht damit gedroht, aber der hat erstmal eins dabei gehabt, ich habe sowas noch nie gesehen, und Tiers da meinte direkt so, nein, alles gut, und dann habe ich in Freestyle noch meine Entschuldigung mit eingebaut, und aber so, ich bin zum Glück erst spät nach Berlin gekommen, glaube ich auch. Das ist eine gute Sache. So, wir sind, lass mich ganz kurz überlegen, du bist bei Rap am Mittwoch raus und wie lang hat es dann aber gedauert? Weil ich habe mir vorhin überlegt, Finch, Kapital, Karate, Andi, Takt. Fällt dir noch jemand ein?
Der jetzt musikalisch danach noch aktiv war.
Der da
quasi angefangen hat
und, mit der Musik sein Leben bestreiten kann.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich glaube, du hast genau die.
Überleg mal, das sind vier aus. Wie viele Saisons gab es? 8 oder 10 Saisons?
Klar, aber das sind auch, ich sag dir auch ganz ehrlich, das sind ja auch zwei verschiedene Kategorien, Paar Schuhe, ehrlich gesagt.
Ja, ne? Aber viele wollen es ja. Viele gehen ja,
genau,
viele wollen gar nicht Battle-Rap machen, die wollen die Cypher.
Ich würde behaupten wollen, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, keine Ahnung, aber ich würde behaupten wollen, ich bin der bessere Musiker auf Songs, als dass ich Battle-Rapper bin.
Ja.
Ich bin passabler Battle-Rapper,
ja,
wenn es um Battle-Rap geht.
Überdurchschnittlich auf jeden Fall.
Das sagst du jetzt,
ja, sag
kritische schon. Selbsteinschätzung immer ein schwieriges Thema.
Ja, doch.
Aber sagen wir das jetzt mal so. Aber auf Tracks bin ich wesentlich besser. Das heißt, für mich war sowieso immer der Gang, deshalb habe ich dir das auch gesagt, das war für mich eine Stufe. Und interessanterweise hat sich das ja auch immer so ergeben. Ich habe diese Beats gebaut, dann habe ich drauf gerappt, dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Dann kam auf einmal Rapper Mittwoch, dann bin ich zu Rapper Mittwoch. Und jetzt, um den Übergang zu machen, war es dann so, dass ich dieses Battle hatte, wo Savas mich auch gesehen hat.
Und war es daraufhin, ein Battle?
Ja, klar.
Das hat er totgefallen. Da war eine Jury auch, ne? Oder gab es eine Jury?
Nee, da war er nicht in der Jury, aber da stand er da.
Aber er war auf der Bühne, ja.
Genau, er war auf der Bühne, hat das gefeiert. Und danach ist er dann mit mir in Kontakt getreten, weil er einen neuen Backup brauchte und hat mich gefragt. Und Savas hat mich dann auch zum Songwriting gebracht und hat auch gesagt, mach mehr eigene Mucke.
Okay.
Und so sind dann die Schritte entstanden. Okay. Weißt du, was ich meine?
Geiles Sprungbrett.
Und, genau, und dann hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass ich mit ihm direkt auf Tour war, da Live-Erfahrungen gesammelt habe, wie nicht in der Rap-Show.
Aber es ging dann so schnell?
Ja, ja. Es ging dann wirklich von Jahr zu Jahr immer Sprung, Sprung, Sprung.
Das heißt, du hast nach Rap am Mittwoch nicht mal so eine Drought gehabt, so eine Trockenphase?
Okay. Doch, ich hatte dann eine Phase quasi, wo ich bei Savage die ganze Zeit war und erstmal Songs geschrieben habe und Songs gemacht habe und mit Songwriting angefangen habe, wo ich quasi selber nicht viel veröffentlicht habe.
Aber Songwriting
hat Savas mich auch draufgebracht.
Ja, aber ich meine, Songwriting für dich selber, für andere, einfach Texte oder was dabei steuern oder.
Savas hat meine Songs damals gehört und meinte, ist geil, mach weiter so, aber überleg dir, ob du nebenbei noch für andere schreiben willst.
Also der hat das Auge gehabt, Songs zu sehen, der könnte das auch für andere machen.
Ja, safe, 100%ig, ja. Savas hat mir damals auch den ersten Verlagsdeal gegeben, also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, Verlag ist der quasi, der sich um die Urheberrechte kümmert, etc. Das ist da, wo dieses ganze Writing-Game interessanterweise stattfindet. Und der hat dann gesagt, guck mal, ich gebe dir einen Verlagsdeal. Hat mir auch wirklich einen sehr guten Deal gegeben. War nicht viel Geld, aber war gutes Geld zu dem Zeitpunkt. Und hat dann gesagt, hier, ich connecte dich mit 2, 3 Leuten, du musst für die schreiben, so, du musst das machen.
Okay, aber ganz kurz, weil wir haben da noch was übersprungen, weil Savas war Kindheitsidol und stand beim Battle da oben. Danach war der erste Kontakt, weil du musst ja da, also du hast ja auch gezittert wie Espenlaub.
Ja, 100%.
Warst du mit Savas vorher schon in Kontakt oder dachtest du, oh, da steht einfach Savas, jetzt muss ich hier.
Alles, ich glaube die ganze Kulisse, dieses Psycho-Scheiß-Spiel dann auch, dass ich 6 Wochen drauf vorzubereiten, vergesse ich jetzt was. Ich habe auch bei meinen Parts, das fällt zum Glück nicht auf, weil ich es einfach ausgelassen habe, aber ich habe einfach so 8 oder teilweise 12 Bars weggelassen einfach. Ja. Und das waren eigentlich
aber
gute.
Das ist Profi-Shit, dass das nicht mal aufgefallen ist.
Genau, so. Ja. Und dann wusste ich ja auch nicht, wie mein Gegenüber ist. Also für mich darf man ja auch nicht vergessen.
Das war ja neu.
Ich war ein absoluter
Newcomer. Also Mikrofon, Acapella, so ist neu.
Genau, absoluter Underdog, der Gegenüber hatte Songs mit dem.
Warst du der Underdog?
Ich war schon der Underdog.
Ja?
Ja, schon.
Also von der Namensgröße her, ja. Aber Separate hat ja null Battle, hat er eine Battle-Liste?
Ja, der hat die Battle-Rap schon gemacht. Ne? Ich meine, der hat Songs aufgenommen, der hatte Features mit dem, mit dem. So habe ich auch thematisiert.
Also der Tenor war, ja, Separate ist Separate, Alter, der macht ihn schon rund.
Das hast du das so mitbekommen? Ich bin nicht mit der Einstellung reingegangen, ich könnte verlieren, aber ich bin schon mit Respekt da reingegangen.
Okay. Aber
definitiv. Voll, ja. So. Und vor allen Dingen vor dem Battle war es ja auch so, wenn ich mich noch richtig erinnere, war es nämlich so, Separate hat ja auch noch gesagt, yo, komm, lass mal Gage verwetten auf den Gewinner.
Ja.
Und da war ich so, da war ich schon gelegen, weil das waren 600 €, war super viel Geld für mich.
300 Euro habt ihr bekommen?
Naja, dann gesamt wäre es 600 gewesen.
Ja, meinst du, aber 300 Euro habt ihr bekommen?
300, ja, jeder okay. 300, ja. Und das war, also 300 Euro war super viel, damit hätte ich meine Einraumwohnung, bei denen hätte ich die Miete zahlen können damals. So. Und das war für mich einen Monat nicht, das war todesviel Geld. Das war das Battle gewinnen oder wieder, keine Ahnung, 2, 3 Monate ticken gehen, damit man das als Plus raus hat.
Hast du angenommen? Also,
ja, aber nur weil, Dicker, ich musste ja annehmen, weil das war ja auch so ein toxisch männliches Eier auf den Tisch legen. Das war ja auch nach dem Motto, als ob ich dem jetzt sage, vor dem Battle noch, dem die Genugtuung gebe und nicht so tue, als hätte ich alles unter Kontrolle.
Der Team sieht das auch.
Genau, und das hätte ihm ja auch einen Push gegeben, wenn ich gesagt hätte, ah nee, ich weiß nicht, voll. Vielleicht verliere ich ja oder so. Ja. Sondern war so, ja klar, Dicker, 300 Euro, natürlich, wirf auf den Tisch. Innerlich war für mich so,
alles oder nichts.
300 Euro, wenn ich jetzt verliere, ich fick mein Leben. Dann war einfach 6 Wochen für nichts vorbereitet. Und das heißt, da stand auch monetär natürlich was auf dem Spiel für mich.
Ja.
Plus dann Zavasch-Anwesenheit, plus dann waren ja auch, damals waren das ja auch für mich Größen so, auch so ein Tierstar, der da stand oder auch andere Leute, die da noch standen, die das beurteilt haben.
Ich wollte auch gar nicht auf das Zittern, auf die Nervosität, sondern ich wollte auf diese Zavasch-Connecte, ob du mit, ob du Zavasch dann der erste Kontakt nach dem Battle kam. Weil,
ja, ich kam jetzt danach.
Oh, dass der dann noch mehr Druck, Alter. Du hast, es war nicht mal so nach dem Motto, hey, Tag, viel Glück fürs Battle, vielleicht machst du noch die und die Line, ich stell mich da auf die Bühne und supporte,
da sondern stand auf einmal
der steht auf, oh mein Gott, Alter.
Ja. Genau.
Krass, und danach hast du aber so abgeliefert, Alter. Danach warst du
bestimmt auch so, Digga, schlafen wie ein Baby, Alter.
600 Euro abgeliefert, Zavasch sagt, das war gut. Was ist denn, da fliegst du nach Hause, Alter.
Ja. Nee, das war sehr gut. Das war für mich auch wichtig, weil ich wusste, wenn ich das Ding rocke, kann ich eventuell den nächsten Schritt machen. So, weißt du?
Ja?
Es war so ein Next Step.
Obwohl das dann auf musikalischer Ebene gewesen wäre?
Genau, ja, voll. Weil ich glaube, das war, was ich vorhin meinte, dass ich wusste, jetzt habe ich mir die Sporen verdient. Guck mal, jetzt war ich hier mal im King-Finale, jetzt habe ich hier mal Freestyle-Battles, A Cappellas gemacht.
Ich überlege gerade, da warst du einfach 24.
Ja.
Übelst jung.
Ja.
Krass. Du bist mit 20 da schon hochgesteppt und hast das. Alter, das ist ja geisteskrank.
Ja.
Stimmt, Alter, du bist ja noch gar nicht so alt.
Also dann, Mitte 20.
Auch, wenn ich so aussehe, aber ja. Mitte, nee, voll nicht. Aber Mitte 20, dann Zavasch meinte, also hier, Verlagsstil schreiben, und dann hatte der so, also von sich gesignte Künstler oder irgendwelche Künstler, mit denen er in Kontakt war, hat gesagt, zum Reinkommen schreib mal für die, oder hast du dann irgendwie so das Gefühl gehabt, nee, ich will doch eigentlich gar nicht schreiben, oder hast
Nee, ich habe schon Bock gehabt.
Ja.
Ich mochte das ja. Das Ziel war ja auch wirklich zu sagen, dass man irgendwann vielleicht idealerweise mal von der Kunst leben kann, ne?
Ja.
So, damit man mit diesem ganzen anderen Scheiß aufhören kann.
Mhm.
Und da hat Zavasch das gut erkannt. Und hat mir da 1-2 Türen geöffnet und dann hat es angefangen. Dann habe ich mit Writing angefangen nebenbei. Und das Gute am Writing war halt, dass es mir später dann, vor allen Dingen, das habe ich das später realisiert, den Freiraum auch gegeben hat, meine Mucke so zu machen, wie ich sie machen will.
Okay.
Ohne quasi mir kommerziellen Druck zu machen.
Okay.
Weißt du, es ist auch später dann wirklich so gewesen,
dass ich noch ein Album, wo ist das Album?
Ja, und auch zu sagen so, scheiß drauf, ob das jetzt streamt oder nicht streamt. Scheiß drauf, ob es sich verkauft oder nicht. Wenn ich den Song fühle, dann mache ich ihn.
Okay.
Und das ist ein absoluter Luxus, den ich mir Gott sei Dank damals aufgebaut habe und den ich jetzt für kein Geld der Welt mehr hergeben würde.
Ja, klar. Aber das Geile ist natürlich auch, dass du hast eine unfassbare Chance bekommen, aber wie viele Leute gibt es, die Chancen bekommen und die nicht nutzen? Und du hast ja Muttergefühl, du hast ja komplett ausgeschöpft.
Ja, kann man so sagen, definitiv, ja.
Aber dann hast du jetzt quasi, kann man ja so sehen, die letzten 12 Jahre keinen Misserfolg gehabt.
Ja, das weiß ich nicht. Woran misst du Erfolg? Also reden wir jetzt von kommerziellen Erfolg, reden wir von.
Ja, oder hast du mal so eine Phase, wo du dachtest so, Mann, Dicker, ich charte hier nicht, ich schreibe Texte für andere, so eine Sinnkrise oder so, weil monetär kannst ja jetzt keinen krassen Downfall gegeben haben, es sei denn, du warst unvernünftig mit der Kohle, denke ich aber mal nicht. Und das heißt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du dir gedacht hast, Mann, Dicker, ich schreibe hier für, no disrespect, aber ich schreibe hier für ein paar Nasensongs und dann sehe ich, wie die damit charten, durch meine Feder. Klar habe ich jetzt Kohle damit, aber ich will auch, Mann, Takt 32 soll da mal gebucht sein oder soll mal da in den Charts stehen. Hat sie das mal gehabt?
Nee, nicht so, wie du es beschrieben hast. Also ich habe mir sicherlich manchmal mich in die Situation versetzt, wie es wäre jetzt auch, so einen krassen Charterfolg zu haben und wie ich mich damit fühlen würde.
Du stehst vom Schaufenster, du siehst das ja die ganze Zeit.
Ja, ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich habe auch eine andere Ansicht von so kommerziellen Erfolgen oder allgemeinen kapitalistischen Erfolgszielen.
Ja.
Das ist für mich so ein bisschen so, erstens ist es ja auch meine Kunst, die da.
Ja.
Deshalb meinte ich vorhin zu dir, das ist genauso, wie wenn du Comedy Sachen schreibst, das ist ja Teil deiner Kunst, die dort vermarktet wird und erfolgreich wird.
Ja.
Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Und danach ist es eigentlich nur noch ein Ego-Ding. Also das Einzige, was dich ja von dem Erfolg trennt, den jemand anders hast, obwohl du das Werk geschrieben hast, ist ja rein theoretisch nur dein Ego. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Ja, schon. Ich verdiene genauso dran. Ich habe gute Deals immer gemacht, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Sowohl GEMA-technisch als auch punktetechnisch etc.
Okay, kann doch Ego sein, aber ich denke mir so, ich will halt Samuel Sibilski da stehen sehen und so.
Ja, aber das ist dein Ego. Das ist dein reines Ego.
Ich mache ja Kunst in erster Linie für mich. Oder machst du Kunst in erster Linie für andere?
Beides.
Ist jetzt schwierig bei dir.
Also ne? vollkommene Selbstlosigkeit dem zuzuschreiben, was ich mache, wäre absoluter Schwachsinn. Ja. Warum gar nicht drüber reden? Das ist auch
ein Kopf, jeder, der das behauptet.
Ist. Natürlich, klar, ist auch ein Name, den ich auch nach draußen.
Du hast die Stadt auch behindert gestickert, ne?
True story. True story. Behindert gestickert ist genau das richtige Wort. Ja, aber ich glaube, es hält sich sehr gut die Waagschale tatsächlich. Ich mache das erstens, ist es für mich wirklich auch so ein Selbstverwirklichungsding von, ich mache das sehr gerne. Mhm. Also ich mache das wirklich gerne. Ja. Vor allem die eigene Musik. Ich stehe auch gerne auf der Bühne. Ich schreibe gerne neue Songs. Ich bin voll happy, wenn ein Song aufgeht, wenn sich das fügt, wenn das Konzept passt, wenn der Text passt, wenn das ein Gefühl vermittelt. So, ich feiere das richtig. Ich zoome mich richtig da drin. Ich könnte auch einen Song nur im Studio pumpen.
Ja.
Es würde tatsächlich gehen. So. Aber ein gewisser Anteil will natürlich auch leben von der Mucke und will natürlich auch eine gewisse Form der Anerkennung dafür haben. So, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, den du meinst. So, wo ich auch meinte, das ist eine Ego-Sache. Na klar gibt's eine Form von Anerkennung. Und wir sind einfach darauf getrimmt, diese Anerkennung in so einem kapitalistischen Spektrum zu sehen, zu sagen so, jo, Anerkennung findet in Form von Chartplatzierungen, in Form von Streams, in Form von
Konzerthallen verkaufen
Tickets statt. Genau, richtig. Ja. Und in der Welt, in der wir leben, wird einem ja auch suggeriert zu sagen, je größer, desto besser. Ne?
Ja, also man weiß es natürlich besser, wenn man Künstler ist selber, dass es nicht der Fakt ist, aber es wird suggeriert auf jeden Fall.
Genau, es wird so suggeriert. Ja, so. Ja. Und selbst wenn man das als Künstler besser weiß, lässt man sich davon beeinflussen. Also das sind Tatsachen.
Ja.
Ne? Also ich mache die Vergleiche genauso. Ich denke mir auch, warum spiele ich in der Halle, warum spielt dieser Peach in der Halle?
Ja,
so.
Ja okay. genau.
Mhm. So. Das heißt, der Vergleich findet definitiv statt, aber ich habe mich, glaube ich, davon nie abfacken lassen.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Und bei mir gab's immer ein organisches, ich glaube, das ist das auch, was du auf Misserfolg meintest, bei mir gab's Gott sei Dank immer ein organisches Wachstum. Ich habe lustigerweise mit Jumper vorgestern drüber geredet, weil wir über die Tour geredet haben, die bei mir im Oktober ist und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Und ich habe vor 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder ein Album veröffentlicht.
Ja.
Da habe ich vor 200
genau,
da habe ich vor da habe ich vor 200 Leuten im Privatclub gespielt.
Privatclub ist wo in Berlin?
Kreuzberg.
Skalitzer
Straße.
Ah, okay. Ja, ja.
Genau. Ich weiß, wo du bist. 200 Leute da gespielt. Ja. Vollgekriegt, Gott sei Dank, war absolut happy. War absoluter
Meilenstein. Tolle Stimmung wahrscheinlich, ja.
Genau. Jahr da drauf bin ich in den Franz Club gegangen.
Okay.
Da waren 400 Leute. Kennst du vielleicht auch.
Ja, habe ich schon aufgetreten, ja.
Verdoppelt. Dann, letztes Jahr bin ich im Heimathafen gewesen, Neukölln.
Den kenne ich gar nicht.
Ist ganz geil. Ist so ein altes Theater mit so einer Bühne. Heimathafen. Er hat auch so oben so eine Empore und so.
Nee, kenne ich nicht. Heimat habe ich
auch nie. So 850, 900 Leute rein
ungefähr. War voll.
Ausverkauft. Und dieses Jahr sind wir im Astra, was auch ausverkauft sein wird, also nur ein paar Kunden. Also ich habe immer Gott sei Dank ein stetiges Wachstum gehabt. Ich habe nie den Sprung gehabt von Privatclub zu Columbia-Halle.
Ja.
Aber ich bin voll dankbar dafür. Ja. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, es fühlt sich, das kann natürlich jetzt jeder sagen, ja klar sagt er das, natürlich wäre er gerne als erstes in die Columbia-Halle gegangen. Ich weiß es gar nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß es gar
also
nicht.
Also ich würde das für mich auch genauso sagen. Bei mir ist genau dasselbe, es ist ein gradueller Wachstum. Und
aber sagen die das, weil natürlich, wir hatten keine andere Option und hätte uns jemand nach dem Privatclub-Konzert angeboten, jo, morgen spielst du Max Schmelinghalle,
hättest du nicht auch ja gesagt? Natürlich machst du das. Wenn ich habe in den Wühlmäusen gespielt, einer sagt jetzt, ist ein Hype, weil Angela Merkel dich feiert, du bist jetzt in der Uber-Arena, sag ich ja nicht, na, ich würde eher lieber so erstmal eine Einser-Location, dann, natürlich gehst du dann da rein.
Okay, aber wenn ich dir sagen würde, pass auf, du kannst morgen in der Uber-Arena spielen, nachdem du jetzt hier Wühlmäuse gespielt hast, aber danach weiß ich nicht, ob es weitergeht, oder ich sag dir, die nächsten 5 Jahre wächst du bis zur Uber-Arena, würdest du wahrscheinlich die 5 Jahre bis zum Wachstum nehmen, oder?
Nee, weil ich weiß, es wird die Uber-Arena in Flammen setzen. Ich kann also, es ist keine Option, dass nach Uber-Arena nicht alles explodiert.
Fairerweise, also ich muss sagen, ich habe sehr große Genugtuung in diesem organischen Wachstum gefunden.
Voll, natürlich.
Und ich habe auch das Gefühl, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Ich sack nicht ab, auch momentan, wo bei allen Streams absacken, geht's bei mir Gott sei Dank weiter. Ich verkaufe weiterhin sehr gut Tickets. Die Tour ist doppelt so groß wie die letzte Tour und wir verkaufen die auch aus. Also es ist ein sehr gutes organisches Wachstum, mit dem ich mich sehr zufrieden finde.
Ja, zufrieden, also wie gesagt, man hat keine andere Möglichkeit, aber dafür wird natürlich, also ich würde auch, also das ist eher der Traum, mit seinen eigenen Sachen, ohne jetzt irgendwie Kompromisse einzugehen, um größer zu werden, sondern das hast du ja wahrscheinlich auch, dass du dieses graduelle Wachstum hast, du wirst messbar erfolgreicher, aber musstest keinen Tipp annehmen oder keine Hilfe annehmen nach dem Motto, guck mal, wenn du ein bisschen deine Mucke so machen würdest, ich weiß, das feierst du nicht zu 100%, aber wenn du es ein bisschen so machen würdest, könntest du jetzt da und da spielen, würdest du wahrscheinlich auch sagen, get the fuck out of here. Nee.
Genau, und ich habe halt einen riesigen Vorteil, das war, und ich muss auch wirklich Savasch danken, dass er mir damals diesen Tipp gegeben hat, beziehungsweise wahrscheinlich war ich der Typ dafür und er hat mir das quasi so ein bisschen die Tür gezeigt dahin. dass ich, was die eigene Musik betrifft, nie die Leidenschaft und den Spaß dran verliere. Mhm. Weil ich kann für andere Leute schreiben und ich habe auch Sessions gehabt, die haben mich auch abgefuckt.
Ja, wie denn auch nicht?
Du, bist
halt Angestellter dann.
Ja, wenn du überlegst, ich habe, glaube ich, das war das Jahr nach Corona, 21 oder so, im Jahr 2021 hatte ich 158 Songs mit meiner Beteiligung, die ich geschrieben habe. In dem Jahr released. Natürlich wurden ein paar Sachen im Jahr davor schon geschrieben und so, ja, ne? Und dann erst in dem Jahr released. Aber es gab
158.
Es gab 158. Und da war sicherlich auch eine Menge Schrott dabei, den ich 0% Bock hatte.
Ja.
Aber, und das ist das große Aber, das hat mir immer so krassen finanziellen Spielraum gegeben dann, zu sagen, jo, jetzt kann ich mich bei meinem Album voll entspannt zurücklehnen. Ja. Ich habe Bock hier auf 90 BPM zu rappen. Ich rap auf 90 BPM. Ja.
Oder ich kann mal ein Studio in Amsterdam oder irgendwo in Frankreich.
Oder ich singe mal was oder ich probiere das mal aus. Ey, ich habe darauf Bock, ich mach das. Und das Geile ist dann immer gewesen, es hat sich ja Gott sei Dank jetzt zu dem Punkt entwickelt, dass ich nur noch Sessions mache, auf die ich Bock habe. Das ist ja noch zusätzlich der
Luxus,
gute Faktor.
Das ist Todes.
Riesenluxus.
Ja.
Aber es hat bei meiner eigenen Musik immer dazu geführt, dass ich nie den Spaß und die Leidenschaft verliere. Und ich glaube, das ist der absolute Knackpunkt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn das nicht der entscheidende Faktor dafür ist, Musik oder Kunst zu machen, dann kannst du auch jeden anderen Job machen. Also ich habe ja auch,
das ist halt Arbeit,
ich habe ja auch ein Studium hinter mir. Das habe ich ja nebenbei ja auch nochmal gefetzt. Ich könnte ja auch irgendwo arbeiten und Geld verdienen. So. Als im Angestelltenverhältnis.
Ja, aber du hast ja, also wie gesagt,
aber das ist ja
das, was wir machen, ist ja, es ist theoretisch Arbeit, aber für uns ist es ja keine Arbeit. Das ist ja das Geile.
Danke fürs Wasser übrigens.
Sehr gerne. Also es ist ja, das ist ja das Schönste, was einem passieren kann. Ich wiederhole mich da auch gerne, weil ich habe mehrfach Künstler hier, aber du hast eine Leidenschaft, du hast eine Passion und du bist gut da drin, dann hast du eine Chance, nutzt die und kannst davon leben und sogar, wie ich ja gerade anhand deines Autos gehört habe, sogar gut leben. Ne? Also von Hohenschönhausen nach Mitte, das ist ja wirklich was Feines auch. Aber kann, ich weiß auch gar nicht, manchmal denke ich mir so, liegt das an mir? Oder ist das ein Maul, hör auf zu nicken. Ich meine, ich will halt immer wissen, was Leute verdienen.
Mhm.
Ist das, weil ich selber jetzt unfassbare Steuerschulden habe und nicht im Geld schwimme? Oder ist das einfach, weil ich, mir geht's auch gar nicht darum, um zu wissen, ist der reich, ist der so und so, sondern ich will das gerne einschätzen können. Ich sehe zum Beispiel, du hast 400.000 monatliche Hörer. Und ich dachte mir erstmal dachte ich mir so, okay, krass, mit so viel hätte ich gar nicht gerechnet, weil ich dachte mir so, Digga, der macht größtenteils Ghostwriting, das wird wahrscheinlich so, wenn überhaupt sechsstellig sein, 400.000 ist crazy. Ich hatte vorhin Fahrtier, der hat weniger gehabt als du.
Ich habe auch kein, also das geht jetzt, ich will gar nichts draufsetzen, aber ich habe auch momentan kein Release. Ne? Ich glaube, wenn ich release, bin ich so, ich schwank immer so zwischen dann, wenn ich release, 800.000, 1 Million monatliche Hörer.
Ja, und das ist krank, das hat man nicht mitbekommen, weil wenn man deinen Namen hört, ist es immer hier, Bad Moms J, Kooperation, da sagt wieder das, da sagt wieder Animus irgendwas oder irgendwie, dein Name wird immer halt in Kooperation, in Verbindung mit diesen Riesenartist gebracht, dass du im Team damit bist. Mhm. Und das aber nicht dein eigenes Ding. Deswegen ist es für mich auch voll krass zu hören, dass du sagst, weil Astra sind 1,5, oder?
Ja, 1,6 kannst du reinquetschen. Also wir quetschen 1,6 rein.
Krass, Alter. Wann ist das?
Jetzt am 4.10., glaube ich. Ja,
boah, Oktober. Da muss ich mal gucken, ob ich da bin. Da würde ich auf jeden Fall gerne kommen.
Bestellt.
Ja. Killer, Alter. Crazy. Glückwunsch auf jeden Fall. Wie viele Städte machst du?
10 Städte sind's.
Also nur die A-Städte wahrscheinlich, ne? Hamburg, München, Stuttgart.
Ja, wir haben 1, 2 so Experimente dabei. Dresden, lustigerweise auch ausverkauft. Das ist das erste Mal dort.
Dresden?
Ja, Dresden.
Also es gibt einfach Takt 32 Fans in Dresden. Ja, das ist absurd, ne?
Ja, ich sag gleich noch was dazu. Und dann haben wir noch so Wien, ist natürlich eine A-Stadt, aber für uns das erste Mal, dass wir das spielen zum Beispiel.
Wien ist
das
so schön.
Das wollen wir einfach mal probieren.
Das ist so schön.
Genau. Ansonsten, nee, lustigerweise auch Zürich, selbst da verkaufen wir aus und die anderen Städte auch.
Dortmund, warum sagst
Dortmund
du wir?
Auch.
Warum sagst du wir?
Na, weil das immer ein Kollektiv ist. Also ich habe ja keine alleinige Leistung, ich gehe nicht alleine auf Tour.
Hast du
ja
einen Backup?
32. Nee, aber ich schließe weder das Kabel noch alleine an, noch stehe ich da am DJ-Pult, noch schalte ich das Licht an.
Ja.
Also es ist schon ein Kollektivprozess. So.
Krass, aber hast du schon, du bist aber nicht auf Tourbus-Level.
Also man könnte Tourbus fahren, aber es ist Schwachsinn. Das
macht keinen Sinn. Ein Minivan oder so.
Also es macht pusst halt deine Marge. Also das ist halt fürs Ego, wenn du dir auf dem Tourbus einen runterholen willst, dann machst du. Manchmal macht Sinn. Ab einer gewissen Produktionsgröße ist es schon schlau, Tourbus zu fahren auch, ne, weil es dann günstiger ist mit Unterkunft etc. Aber da wir das Glück haben, dass 1, 2 Leute mehrere Positionen bei uns erfüllen, ist es nicht notwendig und wir können lieber den Leuten bessere Gagen zahlen, anstatt dann das in den Tourbus zu pulvern.
Wie groß ist das Team? So 5, 6 Leute?
Nee, wir sind schon 10 Mann.
Takt 32 tourt einfach mittlerweile mit 10 Mann. Hast du auch so, du hast einen Banner, du hast einen...
Alles, ja.
Und Jumper ist auf der Bühne und...
Und macht Scratches und Breakdance. Nein, Quatsch, natürlich
aber ist nicht. Ist der?
Jumper kommt vorbei bei Shows, wo er kann, wo er Zeit hat.
Okay.
So. Aber er ist nicht in diesem 10-Mann-Team drin. Jumper ist ein Freund von mir in erster Linie.
Okay, aber hast du einen Tour-DJ?
Ja.
Wie heißt der?
DJ Denetic.
DJ Denetic?
Ja.
Das habe ich auch schon mal gehört, Alter.
einer der, weil lustigerweise, Fun Fact, DJ Genetic war der erste deutsche Artist auf dem Splash-Festival jemals. Alte Riege.
Aber als Rapper so, oder als DJ?
Nee, als DJ. Aber sozusagen, er hat als DJ dort performt, er hat das Set gespielt und war quasi der erste Deutsche sozusagen, der da aufgelegt hat.
Mhm. Also ist ja schon ein bisschen älter auch.
Ja, das ist schon älter. Ja, ja. Crazy. Genau. Der war auch mal bei Savas zwischendurch, als er DJ brauchte.
Genetic, das habe ich aber irgendwo auch schon mal.
Der herrscht sein Handwerk halt sehr gut. Ne? Ist halt wirklich ein sehr krasser DJ vom Handwerk. Also Scratchen, alles. Der hat auch für super viele Scratches gemacht, für super viele Rapper, USA, Deutschland, Bushido.
Alchemist, also und diese Cuts oder wie die auch heißen.
Genau, Cuts. Cuts.
Und Takt 32 geht einfach auf Tour und dann stehst du vor deinen eigenen Fans, die wegen dir da sind und deine Songs mit
rappen. Ich liebe, dass du das so beschreibst, als wäre das ein Ding des Unmöglichen.
Nein,
ich verstehe voll, warum, und die Diskussion ist ziemlich interessant, weil du nämlich auch vorhin gesagt hast, so meistens fällt der Name in Zusammenhang mit so Songwriting etc.
Ja.
Und das ist auch cool, weil das ist diese Bubbles, glaube ich, sind das so diese Mainstream-Bubbles, in denen das stattfindet.
Voll.
Mittlerweile ist diese Musik aber auch so groß oder man unterschätzt, wie groß die ist, dass es halt einfach Bereiche gibt. Es gibt zum Beispiel auch Fans von mir, ich glaube, die haben gar nicht auf dem Schirm, dass ich schreibe oder bestimmte Songs geschrieben habe, sondern die hören einfach nur meine Musik.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, auch eine sehr, sehr treue und sehr diehard Fanbase, die halt einfach auch nicht kleiner wird oder nicht weggeht oder dann nächstes sagt, jetzt höre ich doch wieder Pink, sondern die hören dann Tag 32 halt.
Ja.
Und interessanterweise auch diesen Werdegang so ein bisschen mit begleitet haben. So.
Und ja, es ist halt, du bist halt, in dem Sinne bist du halt nahbar, weil man halt diesen Aufstieg und man also du bist jetzt nicht der 1000 Mal live geht oder den man jetzt beim Einkaufen die ganze Zeit trifft, so nahbar, aber dieses man kann jeden Step, man kennt den Weg.
Ja, voll.
Safe. Und ich was auch noch für dich spricht, ist ja, wenn ich jetzt weiß, Takt 32 macht für irgendeinen krassen Künstler den Tod, Takt 32 schreibt zum Beispiel für Kimo. Der lässt sich, glaube ich, nicht schreiben. Also, denke ich mal. Aber wenn das jetzt, ich feiere Kimo hart und höre dann Takt 32, schreibt das für den, dann hole ich mir doch kein Ticket für Takt 32. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, die Leute, die bei dir sind, das ist wegen deiner Mucke. Das ist nicht, weil du mit größeren Künstlern.
Ach so, du meinst, du hast den Umkehrvergleich. Okay, genau. Ich dachte gerade, du meinst was anderes, aber du meinst quasi, der Werbeaspekt, sich ein Tag 32 Tour-Ticket zu kaufen, ist nicht, weil der hat für den und den geschrieben, sondern weil ich die Musik
100%. Genau. Das heißt, dass der dann noch mehr Wert auch.
Ja.
Crazy, Alter. Aber hat man dann sowas wie, du bist ja auch ein Profi, du bist ja auch, trinkst ja jetzt auch nicht, du plaudest auch nichts aus, ich weiß das ja. Aber sagen wir jetzt mal, du bist mit Apache im Studio und steuerst da was dazu bei.
Mhm.
Ist das dann, gibt's dann die Modelle, wo man sagt, guck mal, ich will, dass du bei dem Album beteiligt bist, weil ich kenne das ja selber, also nicht in der Range natürlich, aber es ist halt super schwer zu taxieren, weil wie misst du jetzt, bist du im Studio und wirfst Wörter rein, sagt man dir, ich brauche einen 2,5-Minuten-Song auf den Beat zu dem Thema, gib mir das fertige Ding, rap mir das vor.
Mhm.
Wie ist die Arbeitsintensität? Das weiß man ja vorher nicht, oder? Das ist ja nicht richtig festzulegen, oder?
Nee, das kannst du eigentlich nicht vorher festlegen. Also du musst vorher so festlegen, welche Bereiche überhaupt machbar sind. Also spätestens, wenn du einen gewissen Namen hast, ein gewisses Standing hast und ein bisschen weißt, wie der Hase läuft, dann handelst du vorher eigentlich aus, was machbar ist überhaupt. Also zum Beispiel, um das einfach mal zu erklären, also es gibt ganz normal die GEMA. Ne?
Ja.
Das sind Verlagsrechte, Autorenrechte sozusagen. Ne? Da geht's einmal Text und einmal Komposition.
Ist ja quasi auch erfolgsbezogen. Ne? Wenn das durch die Decke geht,
verdienst du mehr. Wenn es nicht durch die Decke geht, verdienst du weniger. Mhm. Genau, das ist die Verlagsseite. Das ist die eine Säule. Dann gibt's noch eine Vertriebsseite. Das ist quasi das, was der Künstler mit dem Song bei Spotify, Amazon, YouTube, Apple Music und Co. einnimmt. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, um mir irgendwo die Füße zu treten.
Ja.
Was er da einnimmt pro Stream, wenn du draufklickst.
Ja.
So, das ist noch eine Säule. Früher war das so, dass man bei Textsachen einfach gesagt hat, die GEMA wird einfach aufgeteilt. Die splittet man unter den jeweiligen Beteiligten.
Okay.
Mittlerweile ist man auch an dem Punkt, dass man sagt, es kommt eigentlich aus dem Pop-Bereich, aber gibt es im Hip-Hop jetzt auch, gang und gäbe, dass man sagt, ich möchte auch an den Vertriebseinnahmen beteiligt werden.
Ja.
Weil die Diskrepanz zwischen den beiden Säulen einfach so groß geworden ist, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist.
Okay.
Zum Beispiel früher war es so, 80er, 90er Jahre, da haben die Plattenlabels, die Vertriebe, so hohe Fixkosten und Risiken gehabt, die es heute einfach nicht
mehr gibt. Weil es alles physisch war?
Weil sehr viel physisch war.
Ja.
weil Produktion einfach viel teurer war. Ja. Also damals ein Tonstudio mieten, einen Produzenten bezahlen, Musikvideo drehen etc. Das war alles viel, viel teurer. Ja. Also so eine Single, sagen wir mal, keine Ahnung, so eine durchschnittliche Billboard 100 Top-Single oder so, hatte ich wahrscheinlich irgendwas zwischen 200.000 bis 1 Million US-Dollar gekostet.
Okay.
So. Und da war natürlich das Risiko auf Vertriebsseite viel größer als das dann auf der Verlagsseite.
Ja, ne?
Nur den, quasi den Text, in Anführungsstrichen, nur den Text schreiben.
Ja.
Heute ist das ja komplett gekippt, weil du einfach nicht mehr die Kosten hast. Du musst keine CDs mehr pressen, du musst nicht 250.000 Euro Videos drehen.
Aufnehmen, verteilen,
also gut ist. Musst du nicht, genau. Ja. Es geht halt wesentlich einfacher. Und dadurch ist die, trotzdem sind die Einnahmen nicht kleiner geworden.
Mhm.
Ne?
Okay.
So, und deshalb hat sich das ein bisschen verteilt. Das heißt, die zwei Säulen, die musst du vorher abstecken auf alle Fälle, bevor du in so eine Session gehst.
Das heißt, jetzt doof gesagt, ich möchte, weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist, 5%
Vertriebseinnahmen, genau.
5% Verlag.
Ja, ist ein bisschen wenig, aber ja. Hm.
Aber ist das ist immer, also das Verlag ist immer mehr?
Nee, also ja, ja. Ja,
das ist
weil
so.
Im Verlag leistest du ja persönlich dann auch als Autor oder als Komponist, als Producer zum Beispiel, ja den größeren Beitrag. Ne?
Also verstehe, schon, okay, verstehe.
Weißt du, was ich meine? Weil da bist du ja in dem Kreativprozess und in der Entstehung mit involviert sozusagen.
Ja.
Auf der Vertriebsseite tust du ja nicht viel. Du schaffst quasi auf Vertriebsseite nur den Ausgleich für die Diskrepanz zum Verlag.
So. Okay, verstehe. Dann hast du diese zwei Säulen und dann in meiner märchenhaften Vorstellung, also ich habe, was ich immer gemacht habe, es war super unprofessionell, aber ich brauchte halt das Geld, habe ich gesagt, GEMA ist mir so egal, ich will den Batzen für einen Song, den Batzen für einen Song. Und da kamen da immer so ein paar Düsen rüber.
Ja.
Grüßen nochmal ans Finanzamt Reinickendorf auf jeden Fall. So, aber es gibt ja wahrscheinlich bei euch nicht sowas wie, auf dem Level nicht sowas wie Arbeitsstunden, aber es gibt ja wahrscheinlich ein Projekt, so ein Albumprojekt. Gibt es dann da Fixsummen oder gibt es, weil es kann ja, du weißt ja nicht vorher, also egal wie gut du bist oder wie cool du mit dem Künstler bist, es kann ja auch sein, dass der 15 Songs macht und selber Geistesblitze hat und du eine schlechte Woche hast und super wenig Beitrag leistest. Mhm. Ich meine, du kannst ja nicht garantieren zu 100%, dass die Summe, die du da haben willst, dass du die erstmal auch rechtfertigst. Das heißt, die haben ja auch ein bisschen Risiko, oder nicht?
Ja, voll klar. Die haben auch Risiko, definitiv. Das musst du dann halt irgendwann mit deinem Namen oder tatsächlich mit der Performance dann wettmachen.
Ja.
Ne? Das heißt, klar, wenn du ein gewisses Standing hast und dann schon, keine Ahnung, 25 Nummer 1 Hits geschrieben hast oder so, dann ist es natürlich...
Wie viel Nummer 1 Hits hast du schon geschrieben?
Nummer 1 Singles oder Alben oder insgesamt alles einfach?
Wie viel
Nummer 1 Singles?
Hat man dann goldene? Kriegt man noch goldene?
Na, das hat mit den Verkaufszahlen zu tun. Das eine ist GfK Charts. Das ist einfach nur, wenn du Single auf 1 chartest. Das hängt davon ab, wie viel du in der Woche verkauft hast und wer mehr oder weniger verkauft hat. Ich glaube, da habe ich 8 Nummer 1 Singles geschrieben oder so? Ich glaube acht. Es gibt lustigerweise, glaube ich, so ein Wikipedia-Ranking.
Ja.
Mit so Deutschlands Top 10. Da irgendwo bin ich auf Platz 8 mit 8, glaube ich.
Du hast 8 Einsen geschrieben.
Ja, 8 Single-Einsen, glaube ich.
Aber so im Kollektiv oder wirklich so ein Autor?
Einzelne Songs.
Nee, warst du der einzige Schreiber mit dem Interpreten zusammen?
Nicht bei jedem Song, bestimmt nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da gab es bestimmt auch Songs, wo andere mitgeschrieben haben. Ja, klar.
Kannst du davon, weil es bestimmt auch schon was verjährt hast, kannst du eine Nummer 1 nennen, die du geschrieben hast oder wo du mitgearbeitet hast?
Ach so, ja klar, safe. Ich habe zum Beispiel bei Auf und Ab von Montes, dann Komet, welches noch? Katja, Flair, nee, nur Katja, glaube ich.
Dieses Million Dollar erst.
Million Dollar ist es nicht auf 1 gegangen, ist auf 2 gegangen.
Da hast du mitgemacht?
Ja, den habe ich Flizzy und Katja und so zusammen geschrieben, genau.
Million Dollar S.
Und dann noch ein paar andere. Also kann man nachlesen, weiß jetzt alles nicht mehr aus dem Kopf. Und ich glaube, insgesamt mit Alben und allem zusammen sind es, glaube ich, 26 oder 27 Einzelne.
Crazy, Alter. Das heißt, du bist ein Haus. Bist du schon, weil ich habe zum Beispiel, für mich ist so das Paradebeispiel, ist glaube ich, ein begnadeter Songwriter und also. Für mich gibt's Alias und Echo.
Mhm.
Spielst du in der Liga mit oder hast du die schon surpassed?
Ich weiß nicht, was die verdienen
können. Nicht verdienen, aber vom Gefühl her.
Von Charterfolgen bin ich, glaube ich, drüber. Aber das soll nicht den Erfolg von denen schmälern. Nee. Aber das ist immer so eine Sache. Deshalb sage ich auch, das ist auch genauso. Was definierst du denn dann als Erfolg? Also sagen wir jetzt kommerziellen Erfolg.
Ich will nur wissen, ob du in der Liga mitspielst.
Aber wie definiert sich denn die Liga? Nach welchen Maßstäben denn?
Ja, es gibt doch auf jeden Fall eine Riege an erfolgreichen Popkünstlern oder Hip-Hop-Künstlern oder genreübergreifend, die sich bei euch aus 5 bis 10 Namen jemanden rauspicken, weil die halt so das Maß aller Dinge sind. Ey, Bozza zum Beispiel ist auch dabei, ne?
Ja, oder? Bozza ist safe mit dabei. Ja. Wenn du mich jetzt fragst, was so die krassesten Songwriter in Deutschland sind, weiß ich, werde ich mich da nicht selber mit reinwerfen, weil ich sowas absolut shady finde. So, ich hasse so Selbstbeweihräucherung. Egal, außer es geht um Battle Rap, dann bin ich der Krasseste. Ja. Aber bei den anderen Sachen finde ich, das sollen Leute entscheiden. Guck mal, wenn es nach kommerziellen Erfolg geht, ja, dann bin ich wahrscheinlich Top 3.
Okay, krass. Also es gibt, wen gibt's denn noch? So Bozza, Alias, genau, Echo?
Bozza.
Gibt's auch so Ghostwriter Wunderkinder, dass man so hat, es gibt jetzt so einen 19-Jährigen, der scheiß krasse Texte aus, der.
Es gibt zum Beispiel Leute, die man, glaube ich, gar nicht so krass auf dem Schirm mehr hat. Das ist zum Beispiel Shima Ede zum Beispiel.
Ja, doch. Ja.
Super krasser Songwriter auch.
Der hat ja auch mit Shirin.
Genau, der hat ganz am Anfang das erste Shirin-Album gemacht, glaube ich. Und danach auch noch ein paar Sachen. Emilio und hast du nicht gesehen.
Ja.
Helene Fischer, glaube ich, sogar auch. Will mich nicht aus dem Fenster lehnen, okay, aber so eine
crazy
Sache auch.
Was mit Lars?
Lars ist auch ein guter Songwriter.
Ja.
Definitiv. Ja. Das heißt, es gibt da schon welche. Deshalb frage ich dich, ne, nach wie definierst du diese Liga? Wenn es nach kommerziellen Erfolg geht, jo, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo da Top 3.
Ja. So. Crazy, Alter. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Wo waren wir?
Du wolltest mir erzählen, was das Problem ist, immer zu wissen wollen, was man verdient, und dann sind wir da hingekommen.
Ja, genau, ich will halt wissen, ich sehe 400.000 Hörer, und was kann ich mir dann vorstellen? Kann ich mir dann automatisch denken, egal was er an Zeitbusiness hat, halbe Mille hat er auf dem Konto, Millionen hat er auf dem Konto, oder gibt es Leute, die super viele, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die haben eine halbe Million Hörer oder eine Million Hörer, haben aber einen scheiß Deal. Mhm. Gibt es noch scheiß Deals eigentlich?
Big Time Scheiß.
Ja? Digga. Haben die es nicht mal langsam? Das kann doch nicht mehr sein.
Man darf nicht vergessen, Major Labels sind auch verdammt gut. Also ich glaube mittlerweile, dass die Aufgabe von A&Rs auch nur noch darin besteht, scheiß Deals zu vermitteln. Das ist auch kein Disrespect. Es gibt auch ein paar gute A&Rs.
Ja.
So, ne? 2, 3, um fair zu sein. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist der Deal. Wenn du jetzt wirklich nur kommerziell sprechen willst.
Ja.
Und dann natürlich auch die Struktur. Also wie ist es aufgebaut? Ich meine, du kannst einen guten Deal haben, wenn du dann trotzdem noch 10 Leute durchfüttern musst, weil du nicht selber gebacken kriegst. Naja, dann bringt dir der gute Deal auch nichts mehr.
Ja.
So, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Mucke noch einen Songwriter bezahlen müsste und keine Ahnung, nicht selber kreative Konzepte teilweise für Videos oder sonst was hätte, naja, dann würde ich auch nicht viel Geld verdienen.
Ja.
So.
Hast du, also wie gehst du mit der Kohle um? Ein bisschen vernünftiger? Schmeißt du ein bisschen was raus? Okay, Auto hast du jetzt, du bist in der Mitte gezogen.
Mhm.
Aber sonst, ich weiß nicht, Schmuck, fette Uhr, Klamotten sowieso immer fresh, aber jetzt, du übertreibst jetzt auch nicht.
Also ich bin schon, guck mal, ich bin ein Junge aus dem Plattenbau aus Hohenschönhausen. Ich bin auf alle Fälle, und mit scheiß Hip-Hop groß geworden, ich bin auf alle Fälle behindert, darf man das sagen, behindert, was manche Sachen angeht.
Ja.
Safe. Das kriegst du auch nicht raus, und ich schäme mich oder hinterfrage mich selbst häufig genug dafür. Du
warst immer so ein Baseballjackentyp auch, ne?
Liebe ich, hab's Unmengen. Football-Jerseys, Baseballjacken, alles. Der ganze Kleiderschrank ist full, und eigentlich ist es vollkommen Schwachsinn, noch ein einzelnes Kleidungsstück zu kaufen. Ich könnte den Rest meines Lebens fresh aussehen und müsste nichts machen. Es ist dumm. Egal. Ich bin genauso, trotz meiner Kapitalismuskritik, ein absolutes Konsumopfer auch. Ja. Aber ich habe eine schlaue Sache gemacht, und das muss man auch Savas zugutehalten. Man merkt, Savas hat viel Gutes bei mir.
Du kannst dem Big Time bedanken.
Big Time bedanken. Ich habe mir direkt einen Steuerberater geholt als erstes.
Das ist die Krux. Oh,
das ist auch eine Sache, die man schnell lernt. Ne?
Ja,
fick nicht mit Gott und dem Finanzamt.
Ja, ja.
Und die zweite Sache ist, dass ich relativ dann auch schnell verstanden habe, dass Brutto nicht gleich Netto ist. Das ging flott. Das ging sehr flott tatsächlich. Jetzt stelle ich gerade in bestimmte Wunden. So ein
bisschen. Mach weiter.
Okay. Und ich habe Gott sei Dank nie ein Drogenproblem entwickelt.
Okay. Ja, Konsum, ja. Weil das ist, glaube ich, auch ein Rattenschwanz. Erstmal, der Konsum ist zwar teuer, aber ich glaube, dadurch machst du auch behinderte Aktionen.
Das ist, du kannst dir das nicht. Also, ich glaube, das war bei, fairerweise ist es bei mir auch nochmal so alte Schule gewesen, ne? Weil wir damals auch darüber halt auch teilweise Geld verdient haben, dass es dieses Never Get High on Your Own Supply-mäßige war. Das ist bei uns auch Junkies, übrigens auch ein Fun-Fact, warum ich damals auf diese dann neue Rapper-Mittwoch-Riege nicht klargekommen bin. Bei uns waren Junkies immer Opfer.
Ja,
okay. Also das war so, du bist ein Junkie, du bist ein
Opfer. Das Karatan, die hat alles bei dir abgehakt, was
der ist eigentlich voll der korrekte Typ. Und
ja, ich
gönne ihm auch wirklich allen Erfolg von Herz. Auch ob er das will oder nicht, ist ja auch egal. Doch verschissen, wer bin ich, der das bewerten sollte.
Ja.
Wie gesagt, nur das Beste an der
Stelle. Aber er stand ja so drogenverherrlicht auf der Bühne auch.
Ja, drum verherrlichen war ja das eine, aber dann das dafür sich zu zelebrieren und das irgendwie so als Charakterstärke heraustun, ja, war für mich so, Digga, du bist ein Opfer. Das so jeder Dealer bei uns hinten am Leo hätte dir einen Stich, ja, gegeben. Oder
und für uns war, also für jeden anderen war das so, aber das ist so genial, Alter. Das ist so lustig und so selbstironisch und keiner hat es ja auch richtig ernst genommen.
Es ist auch gut. Es ist fair. Jetzt wirklich mit Abstand betrachtet, ist das gut. Das ist alles okay. Vielleicht, wie gesagt, war ich damals auch viel zu engstirnig und
zu sehr. Du warst auf jeden Fall sehr verbissen.
Ja, natürlich.
Also du warst verbissen auf der Bühne. Natürlich. Ich hab's auch gefeiert. Weil
für mich war das teilweise auch kein Spaß, was da gesagt wurde. Also das war für mich kein Spaß.
Ja, das so ist krass.
Also es ist behindert, aber es war halt einfach so. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor auch gewesen, dass ich Gott sei Dank auch trotz der Umkreise, und die ich mich begeben habe und auch der Leute, die ich kenne und mit denen ich manchmal in Sessions bin, kein Drogenproblem entwickelt habe. Klar, mal über den Durst saufen und mal ein bisschen bescheuert gehen oder so auf Suff und hier mal kiffen und da mal ein, zwei Sachen ausprobieren, safe. Aber Gott sei Dank nie irgendeine Sucht in der Hinsicht entwickelt.
Ja, wir haben uns mal auf einer Party getroffen auch. Gott,
jetzt kommt irgendwas Wildes jetzt?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Nein. Also ich kann schon einschätzen, wer vor mir sitzt, ob die Person so ist nach dem Motto, erzähl ruhig, juck mich nicht, oder ob sich da ein Schein gewahrt werden muss. Nee, aber sowieso, da war gar nichts. Ich war, wo war denn das, in München oder Nürnberg oder irgendwo, wo es keinen Sinn macht, dass wir uns treffen auf jeden Fall. Okay. Ich meine, es wäre München gewesen, irgendein Hip-Hop-Club.
Kann sein.
Stuttgart oder irgendwas, und dann war ich am einen Ende, war ich hier so in der Theke, du warst da hinten, standst du auf dem Tisch, neben dem DJ warst du am Feiern mit so einem Longdrink in der Hand, und ich meine so, hä? Und du meinst auch so, hä, du? Was machen wir denn hier? Und dann sind wir so, ich so, krass, und da warst du mit Bad Moms da, die saß da hinten auf der Couch, hat da gechillt, und dann hab ich noch, weil ich mit einer Freundin da war, die eine Tochter hat, die irgendwie, jetzt waren die da 14, 15 oder so, und dann meinst du, ey, Tanja, du musst da habe ich noch irgendwie geregelt, dass sie ein Foto machen.
Ah, stimmt. Ey, das war in München.
München war das?
Okay. Und das war irgend so ein Club, wo man Treppe runtergeht, ich erinnere mich.
Ja, aber es war ein geiler Hip-Hop-Laden auf jeden Fall.
Ja, voll, war so ein kleiner Laden, ne? War nicht groß.
Ja, ich weiß auch nicht, genau, da habe ich noch gefragt, was du da machst, und da hast du irgendwas von einem, war das ein Corporate-Gig oder irgendwie
so? Irgend so eine Scheiße war es bestimmt.
Ja, aber nimmst du dir denn, klar, du machst Sport, aber gönnst du dir auch Auszeiten?
Boah, leider zu wenig. Ich mache Sport, ist wirklich das, was ich diszipliniert durchziehe.
Ja.
Also ich probiere wirklich meine 4-5 Mal die Woche zu schaffen.
Aber reines Pumpen oder auch ein bisschen Cardio?
Nee, ich mache auch Cardio und so. Und geht's mir auch gar nicht darum, irgendwie, yo, ich brauche jetzt irgendwie einen 144er Bizeps und hast du nicht gesehen, sondern es geht mir tatsächlich mehr um den Kopf dort. Klar, ist immer gut, wenn man einen optischen Nebeneffekt hat, dass es nicht aussieht wie ein absoluter Lauch, aber tatsächlich ist dieser optische Effekt. Und ich gehe noch boxen ab und zu, weil viele Jungs von mir so aus dem Boxclub noch sind und so MMA, da gehe ich ab und zu hin, lass mir ab und zu mal die Fresse einschlagen. Das ist gut, das mache ich tatsächlich.
Ja. Aber was sind denn deine Vices? Also du wirkst, du bist well-spoken, du bist vernünftig, du hast was im Kopf.
Das hast alles du gesagt, aber ja.
Das habe alles ich gesagt, weil ich bin hier der Profiler und ich liege auch seltenst falsch. Die Erfolgskurve ging so. Wann fällst du denn mal?
Dicker, keine Ahnung, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Ich sag dir ganz ehrlich, ich denk da häufig drüber nach, wenn ich morgen, kennst du diese Fight Club-Szene, wo die im Flieger sitzen und er dieses Traumszenario hat, dass der Flieger aufreißt und er stirbt?
Nein.
Okay. Habe ich relativ häufig, lustigerweise. Auch im Auto.
Die Träume?
Einfach so in der Realität selbst, dass ich mir denke, was jetzt, wenn dieser 8-Tonner hier reinscheppert und die Sache vorbei ist? Oder was, wenn ich jetzt das Lenkrad rumreiße und hier auf den...
Ach so, nicht nach dem Motto, dein Erfolg ist weg, sondern das Leben ist vorbei.
Allgemein, jetzt zu Ende. Ja, okay. Man kann das auch auf Erfolg auch okay. Manchmal auch Erfolg gesprochen. Ja. So nach dem Motto, was ist, wenn ich morgen kein Ticket mehr verkaufe?
Das habe ich voll oft. Also dieses Leben ist vorbei.
Ja,
das habe ich voll oft.
Genau, ich mache das auch, manchmal spiele ich dieses Szenario auch so mit Karrieren und so durch. Und ich sag ganz ehrlich, ich hätte kein Problem, wenn es morgen vorbei ist, ist cool. Ich würde gerne dieses Astra-Konzert noch spielen, wenn es okay ist. Bitte nicht die Tickets zurückgeben. Also das würde ich voll gerne noch spielen.
Ja.
So, weil es ist aus Berlin, Heimatstadt, und für mich halt bis jetzt die größte Location, in der ich solo gespielt habe. Aber ansonsten hätte ich kein Problem, wenn es vorbei ist.
Ja.
Sag ganz ehrlich.
Kurze Verbesserung auf jeden Fall. Es war nicht Marina, die das gesagt hat, sondern Flair war hier. Und der hat ja Ghostwriter in, weiß nicht, 20 Jahren durchgejagt, die immer. Und du warst halt einer von denen, die gekommen sind. Okay, ich habe hier keinen Bock mehr, ich fahre nach Hause. So, ich habe meine Arbeit gemacht, es war alles cool. Aber dieses, keine Ahnung, übernachten oder immer, keine Ahnung, mit dem Roller fahren oder so, da war es. Das war nicht so, nee. Das war auf jeden Fall nicht so dein Ding.
Nee, ich habe gesagt, ich mache das und das. Das habe ich in meinem Leben schon immer gemacht. Dann habe ich das auch gemacht. Auch wenn es manchmal zum Nachteil für mich war oder nicht. Aber wenn ich vorher mein Wort gegeben habe und die Hand drauf gegeben habe, habe ich so
hingezogen. Ey, krass. Also wenn der mich als Ghostwriter nehmen würde und da würden so 4-5 Budweiser stehen, ich glaube, dann müsste der mich aber um 3-4 Uhr morgens aus der Wohnung irgendwie rausschieben.
Ja, das ist natürlich, kannst du nicht machen, ne?
Ja.
Das musst du dann, vor allem, das ist auch immer eine Sache, die in Musik so schwierig ist. Und ich glaube, warum sich auch viele Leute fragen, ey, warum hat sich die Crew jetzt getrennt? Warum haben sich die wieder gezofft? Warum ist das? Musikgeschäft ist eine der wenigen Geschäfte, wo sich Emotionen und Geld so krass vermischen wie in fast keinem anderen Geschäft. Das heißt, mit den Leuten, mit denen du arbeitest, musst du, wenn du gute Songs machen willst, schon eine freundschaftliche Ebene eingehen. Trotzdem musst du den Freund dann sagen, yo, Dicker, hier ist übrigens die 5.000 € Rechnung für die Session. Ob der Song funktioniert oder nicht.
Okay.
Und das ist das Problem.
Aber würdest du so weit gehen, dass du sagen, freundschaftliche Ebene?
Musst du, geht ja gar nicht anders. Du musst eine gewisse freundschaftliche Ebene entwickeln. Das ist jetzt nicht deiner besten 5 Buddies, muss das jetzt nicht werden, mit dem du sonntags, keine Ahnung.
Aber reicht nicht Sympathie?
Nee, ich glaube, Sympathie reicht nicht. Wenn du einen guten Song machen willst, reicht nicht nur Sympathie.
Okay, krass.
Du musst mit denen feiern gehen,
ihr müsst auf einer Wellenlänge sein.
Sonst packst du es nicht.
Das ist eine geile Aussage, habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber ich meine, du wirst es wissen. Oder vielleicht sind das einfach deine Erfahrungen.
Das ist meine Erfahrung. Also ich glaube, vielleicht ist auch meine Herangehensweise. Wenn Leute da abgewichster sind und das besser machen können, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich kann das nicht machen.
Ja, crazy. Aber was ist denn dann, geht dir das auf den Sack, wenn zum Beispiel eine Bad Moms J, wenn die irgendwo durch den Kakao gezogen wird von irgendwelchen Opfern, von Animus, der dann einfach natürlich, der war ja nie erfolgreich mit seiner eigenen Mucke. Also der hat ja das, was du jetzt zum Beispiel, was du jetzt 4-mal schon machst, hat der nicht mal ein einziges Mal gemacht. Eine eigene Tour spielen, vor 400 Leuten, vor 800 Leuten, also ein eigenes Live-Konzert. So, und der sitzt ja aber dann da und sagt, Bad Moms J ist ein gutes Produkt, aber sie ist halt nur eine Performerin, sie ist kein MC. Wo ich mir denke, mag sein, aber bei den Sessions bist du jetzt auch nicht dabei. Und ich glaube zum Beispiel so, ich kenne die gar nicht und ich habe mit dir nicht drüber geredet. Ich glaube, wenn du auf der Bühne so performst oder wenn du so rappst, dann wirst du nicht ganz unbeteiligt sein an den, wie der Text entsteht. Also also die Diskrepanz ist zu groß. Ich finde, bei Shirin würde ich sagen, das könnte Dingsbums, nimm das, copy paste, geh raus, sieh geil aus mit 8 Tänzern, so. Aber die, entweder spielt es gut oder die wirkt auf mich, also die ist auf der Bühne zu krank, dass ich mir denke, die sagt, also die steuert da nichts zu bei oder es ist wirklich eine Synergie beim Texteschreiben.
Also erstens, ich glaube, ich brauche die Frau nicht verteidigen, die könnte sich selber verteidigen. Ja. Ich antworte jetzt drauf, weil du mich explizit gefragt hast, ja, aber normalerweise kann die Frau für sich selber sprechen, das kann sie auch sehr, sehr gut. Dieser Ghostwriting-Begriff, den du am Anfang in der Introduction gesagt hast, ist, glaube ich, so der Kern dieses Problems. Und ich glaube, viele sind auch noch auf diesem Begriff hängen geblieben. Das ist so, oh, da schreibt jemand im stillen Kämmerchen heimlich einen Text für jemand, dann geht der raus und tut, als wäre das sein eigener. Gibt es, aber so selten. Und wenn du das im Jahr 2024 noch machst, dann bist du aber schon bescheuert. Ja. So auf vielen Ebenen. Also wirtschaftlich, emotional, auf allen Ebenen bescheuert. So. Die zweite Sache ist die, das habe ich jetzt auch schon relativ häufig gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Bei Jordi ist es viel, sie kommt mit super viel Input und super viel eigenen Text rein. So. Dann geht man das gemeinsam durch, dann entstehen neue Zeilen, dann bringe ich natürlich Input rein, dann bringt sie Input rein, dann wird umgeschrieben. Es gab auch schon komplette 8er oder 16er, die ich geschrieben habe, die sie komplett verworfen hat, selber umgeschrieben hat.
Okay.
Alles schon passiert.
Ja.
Ist natürlich dann trotzdem eine Basis, die ich mit reingebracht habe, aber genauso ist es auch umgedreht gewesen. So.
Okay, geil.
Es gibt übrigens auch auf ihrem Album, wenn man sich damit vernünftig mal auseinandersetzen soll, und ich sage das, glaube ich, jetzt auch zum letzten Mal, Statement, das ist der letzte Podcast, in dem ich das sage, so. Es gibt auch genügend Songs, die die Frau selber geschrieben hat. Plus, sie ist erfolgreich geworden mit Songs, die sie selber geschrieben hat, nämlich bei Instagram.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja,
okay.
Ja. Sie hat Instagram-Videos hochgeladen, Texte selber geschrieben, dies, das. Dass die für eine 15-Jährige oder 16-Jährige, damals hat sie angefangen, jetzt nicht,
Kendrick
Lamar, Not Like Us Level war mit 5000 Meter Ebenen.
Ja.
Okay, aber es war fresher als mancher Müll, den manch ein MC heute noch macht.
Ja, ja.
So.
Das wusste ich gar nicht, da brauchen wir auch gar nicht.
Also, und vor allem sich das immer als Kriterium dann, sie hat Texte selber geschrieben, aber das klang ja so, Bruder, mit 16. Mit 16 hast du noch in die Windeln geschissen.
Ja.
So. Das dazu. Zweite Sache ist, sie bringt sich also extrem rein und sie muss auch in einer Männerdomäne stattfinden, nach der sie nach Männermaßstab plus 100 gewertet wird, weil es ist ja nicht so, dass wenn sie genauso rappen würde wie ihr männliches Pendant, dass die Leute sagen würden, das ist fresh, sondern die sagen, ja, für eine Frau macht die das sehr gut. So, das heißt, damit sie es nicht nur für eine Frau sehr gut macht, sondern per se gut macht, muss sie noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, das ist stimmt. Übrigens bei allen Female Artists so.
Ja, soll ich auch sagen, beim Battle Rap ist das zum Beispiel nicht so.
Lustigerweise nicht.
Bei Battle Rap ist so.
Aber warum ist das so?
Weil das so eine
weil es so eine Bubble ist?
Naja, weil es eine Bubble ist und weil es halt so ein positiver Haufen ist. Ach, nice, eine Frau, endlich mal. Ja. So ist das ja.
Ja.
Und Dingsbums ist ja so, beim Hip-Hop ist ja so, da will die Hore, Alter.
Ja, es ist halt ein sehr maskulin dominiertes Genre. Und es ist vielleicht ein Tick ausschweifend, stopp mich, wenn ich zu sehr ausschweife, aber ich finde den Faden auch wieder zurück. Es ist auch ein maskulines Genre, weil es halt ein Genre von der Straße ursprünglich war, was reflektiert hat, was auf der Straße passiert. Die Straße ist sehr maskulin, weil es einfach um Gewalt geht und Durchsetzungsvermögen. Das ist auch eine Diskussion, die ich letztens mit einer Journalistin hatte, die ein Interview mit mir gemacht hat und mich gefragt hat, ob ich mich für manche Äußerungen, die ich in Battle Rap getätigt habe, heute schämen würde. Und das Interessante ist, sie hat zwei Fragen gestellt. Sie hat erstens gefragt, ob ich mich dafür schämen würde oder ob ich sie zurückziehen würde, beziehungsweise jetzt nochmal genauso machen würde. Und da habe ich gesagt, naja, erstens zurückziehen kann ich sie nicht, weil sie sind teilweise videodokumentarisch festgehalten. Ja. Zweitens habe ich das Glück gehabt, dass ich mich nie unfassbar extrem geäußert habe. Weder homophob noch sexistisch noch sonst was. Leuten, also ich habe definitiv sexistische Sachen gesagt und da waren auch ein, zwei Sachen, bei denen man definitiv als homophob werden würde. Und es ist auch keine Entschuldigung, das habe ich gesagt. Aber, und das ist das große Arbeit, zu der Realität, und die haben wir relativ ausführlich am Anfang hier beschrieben, zu der Realität, in der ich in diese Battle-Rap-Szene eingestiegen bin, war es wirklich noch so, wenn du schwach warst, wurdest du geopfert. Ja. Und das hatte nicht nur verbale Konsequenzen, das hatte auch physische Konsequenzen. Mhm. Das heißt, da hat im Worst-Case-Szenario jemand draußen gewartet mit einem Messer in der Hand und hat dich potenziell abstechen wollen. Mhm. Je nachdem, manche war es auch nur Drohgebärde oder hast zumindest auf die Schnauze gekriegt. Ja. So. Und Schwäche, und das ist auch keine Ausrede, aber eine Erklärung, war damals immer meistens auch auf feminine Charakterzüge ausgelegt. Das heißt, Emotionen zeigen.
Damals ist alles schwul gewesen.
Selbst sei es diplomatisch das Verhandlungswesen von wegen, ja, es war cool, du hast das voll gut gemacht, obwohl man eigentlich das nicht sagen wollte. Ja. Selbst das war Schwäche und dafür wurdest du geopfert. Das heißt, im Gegenzug war extrem maskulines Auftreten mit Dominanz verbunden und mit Stärke. Ja. Und diese Stärke hast du gebraucht, um da zu überleben. Nicht nur auf dieser scheiß Bühne, wo du dich gebettelt hast, sondern dann auch hinten im Plattenbau, weißt du, was ich
glaub, Center
in der Querstraße.
Mehr.
Da sogar noch mehr. Ja. Da sogar noch mehr. So. Und diese Konsequenz, zurückgerollt jetzt ins Jahr 2024, ist natürlich nicht mehr so präsent wie 2014, aber sie ist immer noch da. Das heißt, dieses Genre ist immer noch sehr maskulin dominiert.
Ja.
Das heißt, wenn du dich da durchsetzen willst, musst du auch maskulin auftreten.
Ja.
So. Wenn du im Hip-Hop stattfinden willst. Ja. Das geht ja. Deshalb rappen ja auch eine Juju, eine Jordi oder sonst irgendwer, sagen auch, lutsch meinen Schwanz oder ich fick dich ohne Schwanz oder ich fick deine Mutter oder sonst irgendwas. Na klar, natürlich sagen die das, weil die sich gegen ihre männlichen Gleichen durchsetzen. Ne?
Ja.
So. Und dann ist es natürlich auch eine logische, und das muss man einer 16-Jährigen auch erstmal zurechnen, eine logische Konsequenz, sie hat es unterbewusst gemacht, glaube ich, gar nicht so reflektiert, aber sie hat es mir im Nachgang dann mal gesagt, ist es auch gewesen, na dann schnapp ich mir doch jemand, der in diesen Gefilde sehr gut stattfindet, der trotzdem empathisch ist und probier mit dem zusammenzuarbeiten, dass ich mich noch mehr durchsetzen kann.
Ja.
So, weil alleine als Klingt Frau logisch, ist es in diesem Genre auch einfach unfassbar schwer. Es ist per se fast gar nicht machbar. Ja. Du siehst es ja.
Und vor allen Dingen, wie willst du denn auch ein komplettes Frauenteam aufbauen?
Ja,
also gibt's überhaupt genug Frauen, die ghostwriten, die Position und so leider, auf dem höchsten Level?
Es gibt leider nicht so viele. Ich wünschte mir, da sind mehr. Wir probieren das lustigerweise auch. Zum Beispiel probieren wir es auf verschiedenen Ebenen. So bei Tour-Sachen oder bei, wenn es um Grafikdesigns geht, gucken wir schon. Wir nehmen halt einfach die beste Leistung. Also wer das beste Produkt einreicht. Ja, aber wenn wir zwei Leute haben, die das gleich gutes Produkt dann einreichen, dann probieren wir zumindest bei Team Jordi eine Frau auch zu nehmen.
Ja.
So. Oder auch Produzentinnen oder Vocalisten.
Wie alt ist die denn bitte?
Jordi ist jetzt 21.
Die ist jetzt 21?
Eben, deshalb sage ich dir auch, ne, das sind Entwicklungsstufen auch da. Leute setzen da Kriterien an, die bei sich selber nicht
aber ganz kurz, wie kriegt die, also seit wann ist die auf diesem großen, seit 3 Jahren?
Ja. Direkt. Ich glaube, ihre erste Tour waren direkt irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Tickets.
Die steht mit 18, steht die vor Tausenden von Menschen und performt, als wäre das nichts.
Ja, die stand mit 17 schon Frauenfeldbühne. Digga, deshalb, Leute wenden Maßstäbe an und sind kritisch in einer Form, mit der sie nicht mal selbst kritisch werden wollen.
Das und vor allen Dingen, was das Allerlächerlichste ist, du bist Ghostwriter für die größte Pappnase, also für den größten Fraud im Deutschrap und sagst dann, ihr lässt sich Sachen schreiben. Ja, hallo!
Du, davon mal jetzt mal wirklich davon abgehen. Darauf gehe ich auch gar nicht ein. Das ist
aber Props, bestell dir mal schöne Grüße auf jeden Fall. Krank.
Ja.
21 ist die erst.
Eben deshalb.
Der hat einfach noch alles vor sich.
Genau. Und deshalb, also die jegliche Kritik darin würde ich einfach, verpufft für mich einfach.
Hast du Hater?
Boah, ja, ich glaube schon. Ja.
Wenn du sagst, ich glaube schon, hast keine, Alter.
Ich gehe halt, Dicker,
du musst das wissen.
Ich habe eine Sache, lustigerweise hat mir das Jumper beigebracht und der ist ja auch noch jünger als ich. Der hat so diese negative Sachen verdrängen und gar nicht drauf eingehen, Sache wirklich gut studiert und mir auch wirklich mehr ans Herz gelegt. Mhm. Ich glaube, früher zu diesen Rapper-Mittwochzeiten bin ich viel mehr auf Kritik eingegangen und Sachen, weil die auch präsenter waren, ja, natürlich. Ne? Und jetzt bin ich so, ey, mich juckt's eigentlich ehrlich gesagt nicht groß.
Also weißt du,
wenn es konstruktiv ist und ich wirklich da auch was Schlaues hinter entdecke.
Das ist ja dann kein Hate.
Und was Schlaues. Ja, Dicker, da kann auch mal eine Beleidigung fallen. Dann würde ich schon als Hate kritisieren, solange es eine konstruktive Beleidigung ist, bin ich so okay. Wenn jemand zum Beispiel sagt, yo, Lichtshow fand ich voll scheiße, wurde die ganze Zeit geblendet bei der Tour von diesem Bastard, dann denke ich mir wirklich in dem Moment, okay, sollten
wir. Aber ich meine, so Leute, die deine Person, egal was du machst, die Person. Du kriegst es, ich meine, im echten Leben bekommt man sowieso nicht mit.
Nee.
Und wenn du dann keine Kommentare liest, dann bist du ja vollkommen davon befreit.
Ja, ich lese schon Kommentare, safe, aber ich habe Glück, dass es nicht so viel Hate ist. Da ist schon Hate auch dabei, aber das ist relativ hält sich in Grenzen.
Aber was ist so das Ding, woran sich Leute abfacken? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was man gegen dich sagen könnte.
Ich überlege gerade, was meistens,
oder dass du eine Frau pushst oder was?
Ja, so im Songwriting gibt es manchmal die Kritik, dass Leute sagen, jo, wegen dem haben wir so viel Schrott in der Modus Mio. Das gibt, fairerweise, wo ich mir denke, yo, du hast aber auch so viel Schrott in der Modus Mio, weil du es hörst. Ich habe das nur geschrieben, weil ich weiß, dass
es gab nicht Leute erst die Modus Schrott Mio hören. Und dann die Hörer.
Genau.
Es gab,
ja. So, ohne das gibt's ja auch gute Sachen in der Modus Mio, das muss man fairerweise auch sagen. Plus, ich habe das immer offen kommuniziert, ich habe super viel Schrott auch gemacht, um einfach meine Mucke dadurch zu finanzieren.
Aber hast du mal sowas Freches gemacht wie Jumper Cherry Lady? Ich hatte hier letztes Mal zugegeben, dass der einfach Cherry Lady gemacht hat.
Ich fand das gar nicht so schrottig. Fandst du das so schrottig? Das war ernsthaft wirklich dein Gesichtsausdruck? Wird da ernst an der Stelle?
Ja.
Das ist für dich so, wenn jemand sagen würde, das ist der schlechteste Song, den du je gehört hast, würdest du Cherry Lady sagen?
Ist
von der Produktion nicht schlecht, Digga.
Es geht nicht darum, es geht nicht um die Produktion. Es geht darum, dass das geht einfach nicht.
Das zu covern und dann so
der
zu machen, meinst du?
Der Kapital kann nicht sagen, du bist was Besonderes. Das geht einfach nicht.
Wir haben es vorher gesagt, unterschätzt nicht den schlechten Geschmack
des Pöbels. Ja, wie gesagt, aber das ist halt so, das ist
guck mal, crazy. Es ist eine kapitalistische Welt, in der wir stattfinden müssen und überleben.
Er hat selber gelacht und meint so, ja, habe ich gemacht. Macht nochmal seine Rolex so. Ja.
Es gibt keinen fairen Kampf in einer unfairen Welt und das war sein unfaires Mittel, um in dieser Welt stattzufinden.
Ja, ich finde es auch vollkommen fein. Der ist auch ein maximaler Sympath auf jeden Fall. Der hat letztes Mal auch gesagt, das hatten wir am Anfang, dass der halt meinte, Mann, Dicker, also jetzt so, ich beschreibe es mal mit Laienworten, aber der meint so, im Amiland gibt's Leute, die arrangen schiefe Akkorde, wenn es sowas überhaupt gibt, verkacken irgendwelche Bassnoten, dann singt einer Off-Key und trotzdem ist ein Riesenhit. Also die machen da einen Haufen Kacke, aber wenn es dann doch ein Hit ist, ist ein Hit. Nicht auf seine Arbeit bezogen, aber dieses Thema, was wir vorhin hatten, mit es gibt kein Patent. Mhm. Also es gibt keine Tonfolgen, wo jetzt wo irgendwas bei rauskommt.
Ja.
Genau. So. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest, was du fragen möchtest, was du den Leuten sagen möchtest? Oder gehen wir ganz smooth aus der Nummer raus?
Wir gehen ganz smooth aus der Nummer raus.
So schön, dass du da warst.
Brudi, ich küsse dein Herz. War sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Endsequenz kommt.
Aber bist du Einzelkind?
Nee, ich habe eine Schwester.
Okay, also dann zu viert in Hohenschönhausen. Mhm. Eltern kamen daher, das wurde da nicht anerkannt. Struggle is real. Und hast du dann auch mit dem neu erworbenen Geld, hast du auch deine Familie ein bisschen unterstützt oder musst du das überhaupt noch?
Nee, das Lustige war ja dadurch, dass es halt Sozialisten waren oder kommunistisch erzogen, war so materieller Wohlstand eh nie so groß, wichtig. Ne? Ja. Also man war zufrieden in so einer Plattenbauwohnung und mit dem, was man hatte.
Okay, krass.
Nicht, dass man sich bei manchen Sachen was Besseres gewünscht hätte, aber es wurde nicht so angestrebt, wie sagen wir mal in der kapitalistischen Welt. Dementsprechend war die Unterstützung per se nicht notwendig. Also es war Essen im Kühlschrank.
Wussten die, was du machst?
Ja, schon ab und zu. Also, die Logik von meinem Vater war immer, lass dich einfach nicht erwischen. Das war halt das. Okay. Er meinte so, mach, was du willst, lass dich nicht erwischen, sei schlau.
Das hat geklappt auch?
Ja, mehr
oder weniger. Hast du mal gesessen?
Ja, also aber nur Gesa.
Was heißt das?
Gefangenensammelstelle. Da sitzt du so 24 Stunden. Okay. Ich saß in jedem, lustigerweise, Fun Fact, in jedem Land, in dem ich länger.
Viele Fun Facts heute auch.
Ne? Ja, in jedem Land, in dem ich länger als 3 Monate war, saß ich Minimum 24 Stunden im Knast.
Das heißt, du hast auch Street Credibility in St. Louis.
Ich habe Street Credibility in St. Louis, Digga. Ich saß in St. Louis 48 Stunden in so einem County Jail, ja, in so einem orangenen Anzug in einer Zelle.
Hast du da noch Fotos von?
Ich habe tatsächlich, gibt's Mugshots, ja.
Wäre das für ein geiles Albumcover? Ist das bitte?
Ja, boah, das war wegen lächerlich. Das war wegen Schlägerei an der Tankstelle.
Das ist völliger Schwachsinn. Egal, nee, das ist in St. Louis. Das ist, ja, der also größte Gangster, den ich persönlich kenne, auf jeden Fall.
Das war auch wild, weil Tankstelle gehalten. Ich war Designated Driver, weil ich nicht gesoffen habe an dem Tag. Die, ja, Jungs, und du musst in St. Louis, schließen alle Bars und Liquor Stores um 1 Uhr. Das heißt, wenn du danach noch saufen willst, musst du an der Tankstelle dich schnell eindecken.
Ja.
Und dann sind wir die Tankstelle gefahren und ich war halt so typische Berlin-Mentalität. Plattenbau, hau dir auf die Schnauze, Worst-Case-Scenario, jemand zieht ein Messer. Hingefahren und neben uns hält ein Auto, so ein BMW, ich weiß noch genau, getönte Scheiben, silberner BMW, 5er. Ich sitze in einem gelben Mustang mit Fake-Chromfelgen. Die Jungs sind in der Tankstelle und die fahren das Fenster runter und schreien so, und so, yo, you're in the wrong neighborhood, man, fuck off und so, und bla, bla, rufen nicht. Halt die Schnauze, mach Fenster hoch, so, ja.
Geisteskrank.
Naja, ich gechillt. Ich dachte, ja, was soll hier passieren? Ja,
aber ganz kurz, du kannst ja nicht in Berlin fahren nach St. Louis.
Ich war ja jung und dumm, Dicker.
Okay.
Ich war ja jung und dumm. Ich war halt, wie alt war ich da? 20, Dicker.
Okay.
So. Und dann spucken die auf einmal gegen die Fensterscheibe. Und ich denke so, okay, was für Huren. So. Mhm. Vor allem, ich habe ja auch nicht weiter gedacht. Ich dachte, da vorne sitzen zwei Idioten. Ich habe geguckt, okay, war noch nicht groß, scheiß drauf. Ich, ja, steige aus dem Auto raus. Ich sage so, ey, Huren, sind das neue Problem. Mhm. Also natürlich auf Englisch, logischerweise. Ja. Und auf einmal, die Türen gehen auf. Es steigen 5 Leute aus dem Auto raus. Also maximale Kapazität, die gehen. Maximal. Also ich hätte bei Asiaten oder so, hätte ich vielleicht noch Pech gehabt. Es wären 8 ausgestiegen, ja, aber sind 5 ausgestiegen.
Meinst du, stehen vor mir.
Schwarz.
Ja.
Stehen vor mir und ich so, okay, alles klar, ich bin gefickt, weil ich dachte noch, okay, ich habe noch 3 Jungs in der Tankstelle, könnte gut ausgehen, ja, wenn ich eventuell einen schnell knocke.
Ja.
So, und die waren auch vollkommen rote Augen, waren so, haben auch gerochen nach Licker und so.
Ja.
Ich so, okay, ist die Situation. Ich so, ja, okay, jetzt kannst du eh nicht mehr back down, weil wegrennen ist nicht, Auto steht da, du stehst da, du hast die rausgeholt aus diesem Kackauto, ja, die stehen da. Und sagen so, ja, what's your problem, man, dies, das, fangen direkt an, so pushy zu werden. Mhm. Ich so, ey, Mann, Leute, macht man nicht diese Filme auf mich so, ne? Und dann auf einmal, ich sehe, der eine will so ausholen und Schwinger, war aber viel zu besoffen, um zu treffen. Ja. Ich knock den noch, treffe ihn am Kinn, der geht auch kurz ein bisschen runter, dann waren die alle auf mir drauf, dann weiß ich nicht mehr viel. Ich, ja, war auch am Boden und dann höre ich auf einmal nur noch so, get out, get out. Ich so, hä? Ich so, wer schreit denn hier? Ich guck um, dann stand einfach, und das musste man reinziehen, wie fokussiert und was für ein Film ich war, stand neben mir ein Polizeiwagen. Einfach ein Block weiter. Hier war der Tankstelleneingang, da war der Polizeiwagen.
Du hast neben denen auf die Kurse gemacht.
Ja, ja. Und die haben auch gedacht, die meinen, ja, was ist das für ein Loco-Behinderter, ja, der hier in der falschen Neighborhood aussteigt, neben den Bullen und Welle macht. Ja. So. Und dann haben die getasert. Dann, fairerweise, meine erste...
Bist du getasert worden?
Nee, ich nicht. Jetzt, okay, kommt's. Racial Profiling. Es hat natürlich den Schwarzen als erstes erwischt. Ja. Klar, USA, St. Louis.
Ja.
Ich sehe so, neben mir zittert einer, geht am Boden, geht down. Ich so, what? Und nebenbei habe ich ja noch jemand auf mir, der probiert mich irgendwie zu erschlagen. Mhm. Ich gucke so und ich sehe so, wow, da sind Bullen. Das ist ja alles in der Bruchteil von einer Sekunde. Ich so dem weggeschoben, wie ich konnte, habe mich zur Seite gedreht. Ich so, ey, ey, ey. Ich so, Hände hoch. Die so auch so, get down. Ich so, okay. Ja. Und Lee hat mich auf den Boden gelegt.
Ah, mit gezogenen Waffen, oder?
Ja, ja. Der eine hatte Waffe, der andere hat einen Taser.
Okay.
Und die haben noch einen getasert von denen. Und die anderen haben sich dann auch auf den Boden gelegt. Und
was mit deinen 3 Homies?
Die sind dann rausgekommen mit Six, nur wirklich wie im schlechten Film. Wirklich, die kamen raus mit so Sixpack in der Hand, standen so da. Ich so, what the fuck, so weißt du? Ja. Und dann, so, ich lag am Boden und dann haben die mich halt in so ein, richtig mit Mugshot und dies, das und allem drum und dran, haben die mich wegen Widerstand gegen die Festnahme angeblich, was völliger Schwachsinn, ja, ist, halt, nicht böse gemeint, Bruder, ich war beschäftigt, dass 5 Leute mich töten wollen.
Ja, du hast ja direkt.
Und was soll ich machen? Soll ich halt Stopp machen und mich, ja, nicht mehr wehren, dass meine Fresse eingeschlagen wird? Ja. Aber ich hätte, deren Aussage war halt, dass ich nicht reagiert habe auf das erste Get Down. Aber okay, ich war beschäftigt. Und Widerstand gegen die Festnahme, Schlägerei in der Öffentlichkeit und Erregung öffentlichen Ärgern. Das ist die 3 Anklagepunkte.
Gibt's dann eine, muss man eine Strafe zahlen? Ne?
Das Lustige in den USA ist, du kannst, so viel zu dem Justizsystem dort übrigens, du kannst Strafen umwandeln. Das heißt, ich habe mir dann einen Anwalt genommen, weil ich natürlich Schiss hatte, dass mein Visum flöten geht.
Ja.
Ich saß dann erstmal 48 Stunden in dieser Zelle, lustigerweise mit einem, mit dem ich mich noch geprügelt hatte. Die haben uns in dieselbe Zelle gestellt.
Dann aber,
du. Okay, wir haben kurz gequatscht und so. Die, ja, meinten so, yo, mach mal keine Aussage und so. Ich so, Mann, bei die Schnauze, ich mache eh keine Aussage.
Ja.
Und dann kannst du Strafen umwandeln. Du zahlst quasi eine gewisse Fine. Und, ja, dafür wurde ich nicht registriert als quasi Public Fighting, okay, Offense, sondern, ja, jetzt kommt's, ich habe für die 3 Anklagepunkte 2 Tickets für Littering gekriegt, also Umweltverschmutzung. Okay. Und habe, glaube ich, $1,600 gezahlt. Ja.
Was ist das? In welchem Jahr warst du in St. Louis?
Ich war 2009 bis 2012 dort.
Ey, ist dir bewusst, dass du einfach zu, also guckst du Army Battle Rap?
Ja, klar.
Also Hitman, Harler und A-Rap?
Ja, ich weiß.
Aber hast du da irgendwas von mitbekommen?
Nee, damals noch nicht. Damals, es war auch in St. Louis nicht so präsent. Es gab King of Dot.
Ja.
Und es gab in L.A. noch ein paar Sachen, aber in St. Louis selbst nicht.
Okay, crazy. Das ist ja gerade die Geburtsstunde von diesen, also haben zeitgleich, weil du da warst, haben da legendäre Sachen stattgefunden.
Es gab, was es viel gab, gab so, damals war so Memphis Sound lustigerweise bei uns angesagt in St. Louis und auch so ein bisschen dieser Atlanta Trap.
Ja.
Und ich habe so voll viele Rapper gesehen, ey, die haben teilweise Platten auf den Universitäten aus dem Kofferraum verkauft, also so CDs. Die sind da teilweise mit 10.000, 20.000 Dollar nach Hause gegangen. Es ist geisteskrank.
In dem Jahr ging das noch?
Boah, das war geisteskrank. Die Leute haben da wirklich, die haben auch Shows gespielt. Da haben teilweise Leute Shows an Unis gespielt vor 20.000, 30.000 Fans. Die kannte ich einfach nicht.
Ja.
Hatte ich keine Ahnung, wer das
weil
war.
Weil da so viele von sind und weil die
Community... Ja, und so Local Support ja. Auch so. Ne? Ja.
Was machst du jetzt heute noch? Hast du noch irgendwas vor?
Gehst du nach Hause? Ins Studio.
Studio? Heißt, selber was für dich aufnehmen?
Genau, ich sitze jetzt gerade Album und...
Soll das zu neun? Zu neun?
Nee. Für die Tour gibt es ja schon ein Album, das habe ich letztes Jahr rausgebracht.
Ja. Wie ist das?
Das hieß Unlösbare Gleichung.
Okay.
Ja. Und neues Album will ich, glaube die erste Single, vielleicht droppe ich die jetzt irgendwann im Oktober oder so.
Weil es macht ja immer, also bei Comedy zumindest so neue Sachen.
Genau. Und dann die Tour mit vor. Ist ja kein Geheimnis oder so, ne? Das muss ich ja auch zusammen verkaufen. Also das ist ja, deshalb macht man unter anderem ja auch
Hast Alben. Du da auch Merch stand und sowas alles?
Ja, alles voll, sehr gut, ja.
Hast du immer noch ein altes Logo eigentlich?
Das Tax 30 Logo habe ich immer noch, ja. Never change your logo, Alter.
Das ist wirklich so ein Legendenlogo.
Dieses Sticker-Logo meinst du?
Oh mein Gott, ja.
Ist aber auch, man muss fairerweise sagen, ist ein King-Logo für Sticker. Ist ein King-Logo für Sticker.
Ich weiß nicht warum, aber das bleibt, es bleibt im Gedächtnis und man weiß, es gab eine Zeit, da war das in Berlin, war das.
Ja, sind wir durchgedreht.
Ja.
Wir fangen jetzt lustigerweise wieder mit an.
Ja? Mit Bomben oder was?
Ja, alles so Sachen.
Ich guck mal auf jeden Fall, ob ich da am 4.10. in Berlin bin. Ansonsten check ich mal ein anderes Datum aus, weil ich will auf jeden Fall einmal dabei sein, wenn du vor deiner Crowd spielst. Es war mir eine wahre Freude auf jeden Fall.
Auch. Küss dein Herz.
Danke dir vielmals, Alter.
Nicht dafür.